Lesbian Gays.
Lesben, die auf Lesben starren.
Oder der Podcast zur queer-lesbischer Sichtbarkeit.
Mit Schnieke.
Und Julia.
Herzlich willkommen zur 20. Folge von den Lesbian Gays. Ich bin Julia.
Ich bin Schnieke. Ich möchte kurz sagen, wenn ihr das hört, wird das heißen, dass eine Folge fertig ist und wir eine Folge rausbringen. Ich hoffe, wir werden stolz sein auf das Endergebnis. Ich bin jetzt schon sehr stolz, was wir bis zu diesem Tag haben, wo wir das hier aufnehmen.
Auf jeden Fall. Also es ist nämlich eine Jubiläumsfolge. Wir sind vor kurzem, also nicht wir, sondern der Podcast ist vor kurzem 2 Jahre alt geworden. Und außerdem ist es unsere 20. Folge und wir hatten mal Lust, ein größeres Projekt zu machen und mehrere Interviews und so ein bisschen mehr eine Art von Reportage zu schaffen. Und wir haben uns das Thema queere Elternschaft ausgesucht, weil es einfach ein riesiges Thema ist mit ganz, ganz vielen Fragen, die uns auch viel im Kopf rumschwirren und wo es sich sehr gut anbietet, viele verschiedene Personen und AkteurInnen zu interviewen. Und genau, wir haben Sprachnachrichten-Einsendungen bekommen von HörerInnen, von FreundInnen von uns. Und wir haben aber auch Initiativen und Projekte interviewt über deren Arbeit, deren Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolgserlebnisse.
Und wir haben lange überlegt, wie wir überhaupt einsteigen können in sowas. Und dann dachten wir uns einfach, ist vielleicht der Moment, mal ein bisschen von uns zu erzählen.
Wie vulnerable.
Und dachten uns, wenn wir eine Sprachnachricht eingeschickt hätten, was hätten wir erzählt? Und uns damit gleichzeitig so ein bisschen zu positionieren. Wir haben beide noch keine Kinder. Das heißt, es ist noch so ein Zukunftsthema für uns und auch in unserem Freundinnenkreis eigentlich noch nicht, schon relevant, aber noch nicht krass, würde ich sagen.
Ja.
Genau, deswegen freuen wir uns auch sehr, dass wir ganz viele Stimmen haben von Leuten, die schon Eltern sind oder schon sehr konkrete Pläne haben und hoffen einfach so vieles hier in der Folge vereinen zu können. Auch aus dem Grund, weil irgendwie es wir gerade so überlegt haben, was denn, ne, was denn unsere Positionierung ist, ist uns auch nochmal aufgefallen, dass es irgendwie so ein so Eltern werden, ist so ein aufgeladenes Thema irgendwie. Mhm. Ich muss mal da denken, ich habe das Gefühl, das ist wie so, kennt ihr das, wenn man so sagt, so, ah nee, ich bin vegetarisch.
Ja.
Und dann
stimmt,
Leute sofort sagen so, also ich esse ja auch ganz wenig Fleisch. So.
Ja.
Und es ist sofort so, ne, deine eigene Entscheidung auf eine Art immer so eine Sache ist, mit der du eine andere Person auch angreifen könntest. So,
genau.
Obwohl du es vielleicht nicht so meinst oder doch so meinst oder was auch immer.
Ja.
Genau, das wollten wir nochmal so dazu sagen, dass es hier dass ein krasses Thema ist, die Meinungen, die Stimmungen, die Entscheidungen weit auseinandergehen, wie man mit Sachen umgeht. So.
Ja, und dass wir niemanden damit auf die Füße treten wollen, wenn wir andere Ideen davon haben vielleicht.
Ja. Genau. Oder auch die Leute, die ihr gleich hört, wenn die unterschiedliche Ideen von Sachen haben. So. Also, und wie ist es?
Also es ist schon auf jeden Fall nochmal spannend, das jetzt auch so viele Perspektiven gehört zu haben. Ich meine, ihr werdet das jetzt dann gleich nochmal hier in der Folge zusammengeschnitten bekommen, aber war schon nochmal ganz cool, sich damit nochmal so auch beschäftigen zu können. Vor allem, weil ich auch nicht viele Leute in meinem Umfeld habe, die schon Kinder haben.
Mhm.
Und mir das manchmal, glaube ich, mehr wünschen würde, dass man da auch so eine Art von Austausch irgendwie hat und so ein bisschen mehr, ja, einfach erfahren würde. Und das war jetzt so ein bisschen für mich so in der Folge auf jeden Fall da.
Obwohl wir auch, habe ich das Gefühl, im Kreis ein bisschen mehr drüber reden mittlerweile.
Ja, langsam kommt es so ein bisschen. Ja, das finde ich immer lustig. Ich würde immer nicht denken, wenn man auf ein gewisses Alter zugeht, dass es plötzlich so losgeht, aber es kommt so automatisch und ich bin immer so, ich war nicht klar, dass ich schon da bin, aber... Aber ja, I guess. Aber ich glaube auch sonst ist es so ein Thema, was also mal mehr, mal weniger präsent ist. Ich glaube, es ist so ein Auf und Ab. Mhm. Und also ist auf jeden Fall schon auch ein Thema in meiner Beziehung. Also ich bin in einer committeden Beziehung, wo ich mir das auch vorstellen könnte. Aber wir haben beschlossen, die Entscheidung noch so 3 Jahre aufzuschieben und dann drüber zu sprechen. Und es fühlt sich eigentlich gerade ganz gut an, weil man dann noch so ein bisschen... Ja, einfach Puffer hat, sich nochmal mehr Eindrücke zu holen und nochmal so ein bisschen zu gucken, wie anderen das machen und dann irgendwie zu entscheiden.
Aber es könnte noch alles passieren praktisch so, alles ist offen.
So fühlt sich zumindest gerade an.
3 Kinder, 0 Kinder.
Nee, also auf jeden Fall weiß ich, dass ich nicht mehr als 2 Kinder mehr. Okay. Dafür werde ich, glaube ich, niemals die Nerven haben. Aber ja, so weit bin ich gerade.
Ja. Okay, also ich weiß, du hast eigentlich noch 3 Jahre Urlaub davon, aber was sind so...
Was mich beschäftigt?
Ja.
Genau, also mich beschäftigt auf jeden Fall zum einen... So ganz klassisch, glaube ich, will man seine Freiheiten aufgeben, will man sein Leben so krass verändern. Wie schafft man es denn irgendwie auch noch seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche irgendwie da so einzukriegen und wie bleibt man irgendwie so eine eigene Person? Das ist mir so ein ganz großes Fragezeichen irgendwie. Aber ich glaube, das ist genauso das, weil ich halt nicht so viel Kontaktpunkte irgendwie so dazu habe. Und auch so Erwartungshaltung von außen, aber auch an mich selbst. Ich glaube, ich hätte so den Wunsch, wenn ich ein Kind habe, dann will ich es irgendwie besser machen als alle anderen so ungefähr.
Ah, interessant.
Und dann möchte ich auch, dass das Kind irgendwie so viel an Offenheit und irgendwie verschiedenen Lebensformen irgendwie mitbekommen, wie irgendwie möglich so. Und ich glaube, das ist schon auch eine krasse Erwartungshaltung, die ich da an mich hätte. Und ich glaube, ich hatte auch Angst vor so einer Erwartungshaltung von außen. Also, ne, so einfach, ja, als queeres Paar, so können die das überhaupt und so. Und also, ich weiß, dass queere Paare das können, aber trotzdem glaube ich, so, es wird, glaube ich, immer so mitschwingen, so, was denken dann andere Leute irgendwie so.
Man darf nicht scheitern, genau. Sonst ist man das schlechte Abbild jedes einzelnen queeren Paars und dein Scheitern.
Genau, voll. Das
so, alle so.
So fühlt sich das auf jeden Fall echt an, ja. Genau.
Plus dein persönlicher Perfektionismus.
Ja, der hilft dann natürlich nicht. Ja. Und sonst, ich weiß nicht, also der Weg dorthin erscheint mir unsagbar schwer. Ich wüsste gar nicht gleich richtig, wo ich damit anfange und wie ich da irgendwie eine Entscheidung treffe, wie das stattfinden soll. Ob man adoptiert oder nicht und also all solche Sachen, finde ich, sind so Entscheidungen, die ich mir gar nicht gerade vorstellen kann, die irgendwie überhaupt zu treffen.
Ja.
Und wie man da überhaupt vorgeht, das sind ganz viele Fragezeichen für mich.
Ja.
Und daran merke ich auch, dass ich noch so gar nicht ready bin, weil ich sowas gar nicht für mich gerade entscheiden könnte.
Ich glaube, es kommt, also ja, ich frage mich immer, ob man irgendwann ready ist, sowas zu entscheiden oder ob man irgendwann so ist, okay, ich muss jetzt einfach anfangen und dann one step at a time so.
Ja, vielleicht. Ja.
Aber wahrscheinlich ist schon ein Spektrum von, wie bereit man sich fühlt, so auf Kurs.
Ja, oder würde ich jetzt sagen, da ist jemand in meinem Bekanntenkreis, wo ich so bin, ah, das könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht noch eine Person ist, die irgendeine Art von Rolle dann spielt, so, oder ich sag irgendwie, ich weiß, ich habe ultra viel Geld auf die Seite gelegt und ich kann das irgendwie über einen offiziellen Samenbankweg oder so machen. Ich meine, ne, das sind ja auch alles so externe Faktoren, die da ja auch noch irgendwie mitspielen. Beziehungsweise auch, wenn du sagst, du willst adoptieren, musst du irgendwie auch ein gewisses Einkommen irgendwie vorweisen und so. Also ich meine, das ist ja, das sind so viele Hürden, die ich mir gar nicht irgendwie, die sich so groß anfühlen, dass ich mir das gar nicht richtig vorstellen kann, da irgendwie so hinzukommen und Entscheidungen zu treffen.
Ja. Vielleicht kann ich da gut einhaken.
Ja.
Ich will ja keine Kinder.
Ja.
Wusstest du schon immer, dass ich keine Kinder will?
Schon immer wusstest du, oder?
Ich glaube schon.
Also, okay.
Ich möchte sagen, seit ich Teenagerin bin, kann ich mich erinnern, dass da vocal about it gewesen zu sein. So.
Ja.
Bin jetzt auch in einem Alter, wo Leute das langsam ernst nehmen, schönerweise. Ich kann mich nicht so genau daran erinnern. Früher war es bestimmt so, ja.
Werd mal älter.
Schau mal so. Und ich bin, ich bin froh darüber, dass ich da so konsistent war, weil ich ja auch sehe, was Leute da für krasse Zweifel haben. Eine Person, die ich mal gedatet habe, war viel so, ja, irgendwie will sie das, aber irgendwie auch nicht. Und so, ne, dieses typische so in der Welt, in der wir leben, so wie, ne?
Darauf möchte ich dann nochmal eingehen.
Oh, Und damals war ich schon so, Gott, du arme Maus, was du hier durchmachst.
Ja.
Sounds terrible, so.
Ja.
Jetzt weiß ich mehr über dieses so, die Hürden so, bin so alle armen Mäuse, also praktisch wir arme Mäuse so, aber ich sehe diese Hürden nicht in meinem persönlichen Leben und das ist erleichternd auf eine
Art.
Ja,
verstehe ich, ja, toll.
Genau, weil, glaube ich, viele Leute irgendwie, habe ich das Gefühl, so vor dem Widerspruch stehen, dass sie das irgendwie wollen auf eine Art, aber dann eben, also dass Faktoren einfach dafür und dagegen sprechen.
Ja.
Und ich bin halt so.
Nur dagegen.
Hauptsächlich.
Ja.
Außer, und jetzt kommt so. Naja, also ich sehe ja schon absolut so, dass Kinder einfach so eine Quelle von Gemeinschaft sind irgendwie. Erstens schaffst du dir auf eine Art deine eigene Gemeinschaft, weil du dir einen anderen Menschen holst, machst,
schaffst.
Und zweitens so diese gemeinsame Fürsorge so bindet Leute auf so eine Art zusammen, wo ich auch so Jelly bin auf eine Art, wo ich so eifersüchtig, also wo ich jetzt schon sehe, wie eifersüchtig ich sein werde.
Oh, spannend, ja.
Wenn so meine besten Freundinnen so ein Bond, wo ich das Gefühl habe, den kann ich nicht nachmachen, so erstens mit dem anderen, ne, primären oder sekundären Elternteil haben.
Ja.
Und dann auch mit ihrem Kind, so, oh Gott.
Ja.
Mein Toxic Trait ist ja, dass ich eifersüchtig auf die Kinder meiner Freundin für ihre Attention sein werde. So.
Ich liebe das.
Aber ich denke mir ja schon auch eben so, weil ich weiß, dass so enge Leute von mir, zum Beispiel du, vielleicht oder schon sicher Kinder haben werden. So. Also gleichzeitig bin ich so, ich will auf keinen Fall Kinder, aber ich will auch auf keinen Fall diese Leute irgendwie, dass man sich dann auseinanderlebt.
Voll.
Oder,
ja, voll. Ja.
Genau, dass es einfach halt dann anders ist, so. Oder dass es auf eine Art anders ist, die bedeutet, ja, wir sind nicht mehr so eng, so wie wir vorher waren, so.
Ja, das ist aber auch so eine der Herausforderungen, die ich da so voll sehe, ne? Wo ich dann auch so eine Erwartungshaltung an mich, glaube ich, hätte.
Mhm.
Dass dann trotzdem alles, was so Freundschaften angeht, dann irgendwie auch gleich bleiben muss. Ja, dass man dann immer noch so viel Zeit dann irgendwie auch dafür hat, weil, also das will ich dann irgendwie auch nicht missen wollen, das will ich nicht eintauschen wollen oder so. Weil ich finde es dann irgendwie auch so, wenn so Familie, biologische Familie dann über so Chosen Family irgendwie steht, ich weiß nicht, das fühlt sich jetzt für mich auch nicht richtig an. Ja.
Ich glaube, ich dachte mir dann für mich einfach, weil ich auch so einen Respekt davor habe, wenn Leute das machen, weil ich krass sehe, wie viel Arbeit das ist und was das für eine Leistung auch irgendwie ist.
Auf jeden Fall.
Ein Kind groß zu ziehen, bin ich so, ah, okay, ich bin voll bereit, da mein Leben drumherum zu legen, irgendwie so.
Ja.
Also, ne, das heißt, werden dann Kinder hoffentlich Teil meines Lebens sein.
Ja, aber würdest du dann auch gern so eine Art von Bezugspersonenrolle da einnehmen oder eher nicht so?
Das ist halt die Frage, ne? Mhm. Ich denke mir schon so in diesem Ganzen so, ich habe mich an den Gedanken gewöhnt, dass ich auch nicht drumherum komme.
There will be kids.
Ja, genau. Denke ich mir schon auch so, wenn ich das Ziel habe, so nah wie möglich mit meinen Friends zu bleiben, dann schließt sich doch der Gedanke an, so, dann ist man doch einfach immer meistens auch eine Bezugsperson fürs Kind.
Ja,
weil es einfach einfacher ist, dann alle zusammen rumzuhängen, als immer zu schauen, dass das Kind woanders ist und ich diesem Kind ferngehalten werde.
Oh Gott.
Nee, genau. Und ich finde die Vorstellung auch irgendwie schön, so, dass ich so dritter, vierter, fünfter, sechzehnter Elternteil von irgendeinem Kind bin, weil das ja auch so eine Utopie irgendwie ist, so, diese Zweier-Sache aufzubrechen, so.
Auf jeden Fall. Ich fand es immer voll schön. Ich hatte meine Eltern hatten viele so enge Freundschaften irgendwie, die wie so Tante und Onkel irgendwie auch waren.
Krass, ja.
Und die waren einfach mal viel da und die sind auch bis heute irgendwie noch so da. Und das fühlt sich dann echt, also mit denen fühle ich mich manchmal enger, als würde ich mit meiner Verwandtschaft, die halt in einem anderen Land lebt, weil die sehe ich irgendwie nie, mit denen habe ich nicht so viel zu tun, aber so die Freunde aus der Zeit sind super eng immer noch so. Also, ich glaube, wenn man so Kinder früh daran gewöhnt, irgendwie viel mit Erwachsenen abzuhängen und einfach so als Teil der Gruppe auch einfach wahrnimmt, dann ist es auch relativ einfach, das einfach so mit einzubauen.
Bin ich natürlich so, aber ich will ja keine und dann habe ich ja doch so die Verantwortung und das Commitment,
was für Kinder sind. Aber schon eine andere Verantwortung und Commitment.
Aber gleichzeitig
will ich 24/7
Ja, das ist die Sache, also das ist mein Struggle so. Ich will so gleichzeitig will ich so extrem zugehörig sein und gleichwertig sein. Andererseits will ich ja nicht gleichwertig sein so.
Ah ja, okay, verstehe das meinst du. Ja. Aber das ist eigentlich ja für mich auch genau das und ich glaube, es kommt auch jetzt nochmal recht viel so in den Sprachnachrichten vor, die wir euch gleich zusammenschnitzeln. Dass man ja eigentlich genauso in so queeren Familienkonstruktionen sich so ganz neue Rollen und irgendwie Strukturen schaffen kann und dass es irgendwie auch voll schön sein kann und dass man da irgendwie so ein bisschen raus kann aus so aus dem Denken von so einer Nuklearfamilie.
Ich würde gerade Marfamilie
sagen. Also Nuklearfamilie und so, wie halt irgendwie so Rollen gedacht werden. Und das finde ich irgendwie auch so das Spannende. Ich glaube, wenn, dann könnte ich es mir auch nur vorstellen, so ein Kreis, wo ich weiß, es bin nicht nur ich und meine Partnerin und wir beide ziehen zu zweit ein Kind groß, sondern da ist irgendwie ein Netzwerk so von Leuten, die ich mich super schätze und die ich auch will, dass mein Kind dem dann nahe ist. So. Von daher, wenn dann so. So und wenn nicht anders, ja.
Ja. Dann kommen so praktische Sachen wie, findet man den Wohnraum irgendwie?
Ja,
irgendwie
das ist ja. So.
Das ist ja dann das Nächste, so, ne?
Das sind aber, die nächsten 5 Schritte.
Ja,
voll. Okay, also noch so ein paar Punkte, die mich noch so beschäftigt haben, waren irgendwie so weitere Hürden auch so nach der Geburt. Mhm. Einfach so, ne? Wie du irgendwie so von anderen Leuten dann immer so direkt in so irgendwie, ja genau, wie so Fremdzuschreibungen von anderen Leuten oder so, von so Blicken oder halt so, man kann sich halt irgendwie davor irgendwie auch nicht schützen, man muss sich so 100 Mal erklären am Tag und immer so, nein, wir sind beide die Mütter und so.
Ja.
Und also das ist sowas, was mir auch so als introvertierte Person, glaube ich, einfach so, ich musste so 100 Mal am Tag für mich einstehen, für meine Beziehung, für mein Kind, so. Das stelle ich mir extrem anstrengend vor.
Ja.
Und auch, also ich frage mich dann auch so, ob das nicht für das Kind auch manchmal voll anstrengend ist, ne? Sich irgendwie dann auch so vom Kindergarten an irgendwie so durchsetzen zu müssen. Ich meine, man hat dann vielleicht den Luxus, in Berlin zu wohnen, wo das dann vielleicht, wenn du an der richtigen Stelle einen guten Kindergarten erwischst, das vielleicht nicht so viel ist, aber das ist ja auch nicht unbedingt gegeben, so.
Mhm.
Und wenn ich so bei Hürden das fürs Kind irgendwie bin, da muss ich auch sagen, und da wollte ich ja vorhin nochmal dran anschließen, dass ich schon so sehr pessimistisch bin, wie es irgendwie so weitergeht auf dieser Welt. Also ich weiß nicht, ich kann das nochmal nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich will fürs Klima oder so keine Kinder mehr bekommen. Hm. Weil halt wir, glaube ich, schon teilweise sehen, okay, die Ressourcen sind wirklich knapp. Wir wissen, das Klima wird scheiße, so. Wie wird dieser Mensch die nächsten 100 Jahre auf dieser Welt vielleicht verbringen? So, das sind auch so Sachen, wo ich mich so frage, muss das jetzt gerade noch sein? Oder kann ich nicht auch irgendwie, kann ich das nicht auch irgendwie anders genießen, irgendwie Kinder in meinem Leben zu haben? Aber ja, das ist so sehr doomsday, sehr, sehr pessimistischer Blick immer so von mir auf solche Sachen.
Ja, ja aber ja, ist ein Faktor in vielen Faktoren.
Ja, voll, auf jeden Fall.
Ja. Ich glaube, ich muss noch hinzufügen. Ich klang jetzt, glaube ich, wie so ein Commitment. Phobikerin. Das ist ja auch lustig so. Ich bin extrem loyal. Ich bin 1000% committed zu meinen FreundInnen.
So verlässlich. Uff.
Thanks. Mhm. Ach, voll geil. Und so nichts in meiner Biografie spricht dafür, dass ich, wenn das Kind meiner Freundin 6 wird, dass ich plötzlich sein werde so, ach nee, sorry, ich muss jetzt Berlin für immer verlassen und backpacken in Australien.
Ja.
Goodbye. Ja. Ja, sondern ich weiß auch nicht. Ja. Ich glaube, ich kann eine gute Bezugsperson sein für Kinder.
Glaube ich auch.
Und gleichzeitig trau mir das auch null zu. So. All of the above.
Aber wahrscheinlich ist es einfach so diese Überforderung, die man auch spürt, bevor man ein Kind bekommt, oder? Also ich glaube, man fühlt sich ja nie ready dafür, weil es einfach so nicht vorstellbar ist, für so ein anderes Wesen so extrem. Also, ne, ohne dich kann das Kind halt nicht überleben, so. Das ist irgendwie was man sich gar nicht vorstellen kann, ich glaube.
Die Verantwortung.
Überforderung ist, glaube ich, ganz normal.
Ja.
Wow. Aber deswegen nicht weniger legitim, ja.
Wir werden gleich sehr viele Momente hören von, was wir jetzt schon ein bisschen hatten, dass es schwierig ist, queer und Eltern zu sein oder Eltern sein zu werden wollen. Und ganz viele Momente, wie erfüllend es ist, was es für empowernde Momente gibt auch.
Ja, wie sich Eltern vernetzen, füreinander da sind, irgendwie Familienstrukturen und Ideen überdenken. Also wir haben ganz verschiedene Stimmen.
Ja.
Und ja, hoffen, dass wir die schön für euch zusammengebracht haben.
Und wir starten mit Madita. Madita hat einen ganzen Podcast zu queeren Familien, Gay Mom Talking, findet ihr auf eurer Lieblingspodcast-Plattform und auf Instagram. Madita spricht mit sehr vielen tollen Leuten über alle möglichen Themen im Kontext von dem Thema dieser Folge auch so ein bisschen. Deswegen große Empfehlung. Wir freuen uns extrem, dass sie uns was aufgesprochen hat. Sie erzählt nämlich auch, wie sie, bevor sie Kinder hatte, sich eine Frage gestellt hat, die auch ein bisschen, ja, was mit Scham zu tun hat. Und deswegen sehr cool, das hier zu haben.
Ich glaube, die größte Frage habe ich mir noch vor meiner Elternschaft gestellt, nämlich, darf ich als lesbische Frau überhaupt Mutter sein? Das war wirklich so eine Frage, die ich mir, als ich merkte, dass der Kinderwunsch so in mir keimte, gestellt habe. Und da habe ich auch echt ein bisschen mit gestruggelt. So. Also so diese Fragestellung, ist es okay, wenn ich als queerer Mensch ein Kind oder mehrere Kinder in diese Welt setze? Kann ich diese Kinder begleiten, so wie sie es verdient haben? Oder setze ich sie vielleicht direkt Diskriminierung aus, ohne dass sie was dazu können, ohne dass sie was dafür können? Und das war echt, es war ein fieses Gefühl. Also so dieses eigene Gefühl der Unzulänglichkeit noch einmal so richtig intensiv zu spüren, obwohl ich schon lange out and proud war. Das war eine Herausforderung für mich. Hat gar nicht so lange gedauert. Also ich habe relativ zügig dann gemerkt, ja natürlich, ne, ich bin stark genug, um meine Kinder durch diese Welt zu begleiten und ich möchte gerne Mutter sein und ich denke, dass ich eine gute Mutter sein werde. Also wage ich es, aber da kann ich mich noch dran erinnern, dass das auf jeden Fall knifflig war.
Die nächsten Beiträge von Emilia und Kirstin drehen sich genauso um offene Fragen rund um das Thema queere Elternschaft. Dr. Emilia Roy kennt ihr vielleicht als Gründerin und Leiterin des Centers for Intersectional Justice und Autorin von Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Und Emilia erzählt von der Frage, noch ein weiteres Kind zu bekommen und wenn ja, in welcher Konstellation. Und danach kommt Kirstin. Kirstin hat noch keine Kinder und stellt sich ein bisschen ähnliche Fragen wie Julia vorhin im Intro, was für Hürden auf einen zukommen und woran man denken muss.
Die größte Frage, die ich mich stelle als queere Elternteil, queere Mutter, Ist, kommt ein weiteres Kind in Frage. Also ich habe zwei Kinder gehabt, also ein Kind ist 7 Jahre alt, das andere Kind ist ein Monat nach der Geburt gestorben, vor 4 Jahren. Und die größte Frage ist, ein weiteres Kind, ja oder nein? Und wie, in welcher Konstellation? Ja, genau, das beschäftigt mich sehr im Moment.
Ja, liebe Julia, liebe Schnicke, also mein Beitrag setzt eigentlich vor dem Thema Elternschaft an, nämlich bei der Frage Kinderwunsch oder nicht. Und da ist es für mich persönlich und auch in meiner jetzigen Beziehung so, dass der Wunsch noch unentschieden ist. Einfach aus dem Grund, also ich kann da nur für mich gerade sprechen. Ich liebe Kinder über alles und ja, würde am liebsten immer, wenn Freunde irgendwie mit ihren Kindern da sind, die Kinder halt, wenn sie noch Babys sind, auf dem Arm nehmen oder mit denen spielen oder Quatsch machen. Das macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Und die andere Seite der Medaille ist aber, dass ich mein Leben halt auch total gut finde, wie es jetzt gerade ist, ohne Kind. Und mir ist auch bewusst, dass ein Kind das Leben halt nochmal komplett auf den Kopf stellt. Ja, und von daher, ich selber, ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, möchte auf jeden Fall nicht schwanger sein. Das ist ja in einer queeren Beziehung auch immer so die Frage, wer würde es dann austragen, wenn man auf jeden Fall ein eigenes Kind haben will. Adoption ist natürlich auch immer eine gute Option und auch eine Option, die es in meinem Kopf gibt. Genau, austragen würde ich nicht gerne. Da habe ich mich auf jeden Fall, also das war, da habe ich schon immer klar, dass ich das nicht möchte. Aber wenn meine Freundin ein Kind wollen würde, dann also wäre ich auf jeden Fall zu 1000% dabei. Und ich finde halt schon, was so queere Beziehungen und Kinderwunsch betrifft, also wissen wir ja alle, es ist auf jeden Fall mehr Aufwand als bei einer Hetero-Beziehung. Und man macht sich halt mehr Gedanken und man hat, also durch die Schritte, die man gehen muss und die Entscheidungen, die man treffen muss, ja, es ist einfach vielleicht irgendwie ein weiterer Weg, den man zu gehen hat. Und es ist natürlich auch, ja, sehr viel unsicherer, ob es klappt und wann es klappt. Wobei es natürlich in Hetero-Beziehungen auch nicht gegeben ist, dass das halt gut funktioniert. Ich glaube, das kann auch sehr belastend für eine Beziehung sein. Da muss man sich, glaube ich, wahrscheinlich, ja, auch mit auseinandersetzen, was passiert halt, wenn es nicht klappt. Ist Adoption dann eine Option oder nicht? Und wie oft versucht man es und wie viel Geld investiert man oder welche Methode wählt man? Wählt man einen Spender oder einen Freund? Wie eng möchte man, dass der Kontakt zum biologischen Vater ist? Das sind ehrlich gesagt bei mir / glaube ich auch bei uns noch sehr unentschiedene Fragen, denen man sich erst stellt, wenn man sich dann auch tatsächlich dafür entschieden hat, ein Kind zu bekommen.
Als nächstes kommt Nadja. Nadja hat ein fast einjähriges Kind und fragt sich sozusagen vorfreudig jetzt schon, was so als nächstes passieren wird, aber fragt sich auch, wie man so viel Selbstbewusstsein wie möglich mitgeben kann.
Für mich als queere Co-Mutter oder als queeres Elternteil ist es so, dass das ganze Thema Elternschaft in erster Linie damit verbunden ist, dass bei uns jetzt seit 11 Monaten ein Kind da ist und das ist natürlich, oder ich weiß nicht, ob natürlich, aber das ist vor allem erstmal total schön. Ja, also nach einer Phase von Kinderwunsch, die bei uns jetzt recht lang gedauert hat, ist es natürlich eine große Freude und es ist auch wunderbar, den kleinen Menschen größer werden zu sehen und zu sehen, wie der sich entwickelt und irgendwie zu denken, hey, das ist echt irgendwie eine coole Type, die jetzt bei uns ist und es macht viel Spaß mit diesem neuen Menschen und ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft, ich freue mich auf den gemeinsamen Sommer, auf die nächste Reise, auf all das, was kommt und gleichzeitig bin ich natürlich auch total aufgeregt und stelle mir die Fragen oder mich beschäftigen die Themen, die wahrscheinlich viele Eltern beschäftigen. Das geht los von welche Windeln benutze ich? Wann fange ich an, das Kind zu füttern? Wie fütter ich es? Was isst es gern? Wie kriegt man einen guten Schlafrhythmus hin? Finden wir einen Kita-Platz oder auch nicht? Wir haben jetzt zum Glück einen gefunden und es wird, glaube ich, total gut. Aber wie wird das mit der Eingewöhnung? Und gleichzeitig gibt es sicherlich auch Themen, die vielleicht für uns als queere Eltern ein bisschen spezieller sind, weil ich mich frage, was muss ich dem Kind auch mitgeben, dass es irgendwie so viel Selbstbewusstsein hat, möglichen Fragen zu, wo ist denn dein Papa oder wieso hast du keinen Vater oder du bist ja doof, du hast zwei Mütter oder ich weiß auch nicht, was da alles kommen wird. Aber natürlich frage ich mich oder mache ich mir Sorgen, dass ihn das verletzen kann oder dass das auch uns verletzen wird und frage mich, wie wir ihn da irgendwie wappnen können und wie wir ihn dafür stark machen können. Ich selbst habe lange geboxt und denke deswegen, Boxen ist schon mal ein gutes Training, um Selbstbewusstsein aufzubauen, gar nicht so sehr, um sich zu hauen. Aber es kann auch eine andere Sportart sein, aber es kann auch ganz viel anderes sein und das werden wir jetzt einfach rausfinden müssen.
Ein Thema, das ich auch schon im Intro angesprochen habe und was auch in den Sprachnachrichten mehrfach vorkam, war so ein gewisser Perfektionismus, den queere Eltern sich selbst stellen, den sie aber auch als Druck von außen empfinden.
Zum Beispiel Nadja und Emilia, von denen wir gerade schon gehört haben, kennen das Gefühl auch sehr gut.
Gleichzeitig ist es halt auch so, dass bei all diesen Themen, die uns beschäftigen, auch wie wir uns als Paar jetzt neu erfinden oder was unerwartete Probleme sind, auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich so herausgefordert fühlen, wie viele sich herausgefordert fühlen, viele Eltern, hetero oder queer oder wie auch immer sich definieren. Und gleichzeitig ist es bei mir schon so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wir müssten perfekter sein, weil wir irgendwie nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Und wenn wir Probleme haben, dann ist es bei uns ja irgendwie falscher als bei anderen, weil es ja bei uns so ein absolutes Wunschkind war und nicht aus Versehen passiert ist. Und das kann schon auch Druck ausüben und ist dann auch manchmal, glaube ich, nicht so einfach. Und gleichzeitig wird man schon oft gefragt, woher das Kind kommt, also wer der Spender ist. Manche Leute sagen dann auch Vater. Und es geht dann viel um dieses Thema und gar nicht so sehr um Themen, die uns als Eltern einfach beschäftigen.
Ich mache überwiegend positive Erfahrungen. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich mich nicht in einer heterosexuellen, heteronormativen Konstellation, Kernfamilienkonstellation befinde. Das habe ich erlebt und das war nicht für mich. Und ich freue mich sehr, dass ich die Kraft gefunden habe, die Mut gefunden habe, um mich daraus zu holen, um ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und die Erfahrungen, die ich aber mache, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich als Elternteil, als Mutter mehr behaupten muss und dass viele Stereotype und viele Vorurteile mich begegnen, dass ich zum Beispiel nicht der Aufgabe als Mutter zurechtkomme oder dass mein Kind die Lasten tragen wird von der Trennung oder dass mein Kind sich nicht richtig entwickeln wird, weil er eben keine Geschwister hat. Und da sind eben Ideen, da sind Vorstellungen, die mit einer Norm, eine konstruierte Norm verbunden sind. Und deswegen muss ich jeden Tag dieser Norm entgegenwirken und auch merken, dass es keine bestimmte Form von Familie gibt, die glücklich ist und wo keine Traumata erlebt werden, sondern das Leben wird von Glück und von Schmerz gemacht und das passiert in allen Familien, egal welche Konstellation. Und deswegen müssen wir auch die heterosexuelle Kernfamilie auch dekonstruieren, um zu sehen, dass es nicht reicht, einfach nur in dieser Konstellation zu sein, um glückliche Kinder zu haben, sondern wir müssen viel mehr Arbeit leisten als Eltern.
Nadja und Emilia erzählen also auch von diesem Perfektionismus, den man spürt oder diese Ansprüche, die man an sich selber stellt oder die von anderen an einem gestellt werden und auch, wie sie damit umgehen. Und gleich kommt Birgit. Birgit ist schon sehr lange lesbische Mutter, viele Jahre, und hat dazu auch Ratschläge.
Was ich darüber hinaus wichtig finde, ist zu schauen, wie man sich auch tatsächlich Unterstützung holt als Regenbogenfamilie, wenn nicht alles rund läuft. Weil ich glaube, der Druck von außen, dass man als Familie, als Eltern, ich sage jetzt mal gut, funktionieren sollte. Der ist zum einen von außen da, der ist aber auch internalisiert. Und diese Schwelle zu überschreiten, zu sagen, okay, wir haben hier Probleme, wir haben Unterstützungsbedarf, sich das einzugestehen und sich Hilfe zu holen. Das finde ich ganz wichtig, sich klar zu machen. Es gibt Beratungsangebote, die geschult sind auf vielfältige Familienformen. Es gibt TherapeutInnen, es gibt ÄrztInnen und so weiter. Sich hier Adressen zu besorgen und bei einer Stelle zu landen, wo man sich gesehen und unterstützt fühlt. Weil ich glaube, dass jede Familie an irgendeinem Zeitpunkt ja an Themen stößt, die sie eben nicht alleine lösen kann. Und da finde ich es super wichtig, sich Unterstützung zu holen. Also es sei es zu Erziehungsfragen, zu Schlafproblemen, zu Problemen in der Schule, aber auch zu Problemen, die in der Beziehung, in der Ehe, in der Elternschaft, zwischen den Müttern, zwischen den Vätern bestehen. All das nicht unter den Teppich zu kehren, sondern wirklich frühzeitig anzuschauen und zu gucken, wo finde ich eine Stelle, die mich, die uns, die unser Kind, die unsere Partnerschaft stärken und unterstützen kann. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, damit Familien tatsächlich durch all die herausfordernden Lebensphasen, die es einmal nun mal gibt, in diesen ersten 10, 20 Jahren, dass sie das auch schaffen, gemeinsam schaffen. Und selbst wenn sie es nicht gemeinsam schaffen und irgendwann vielleicht auch eine Trennung der Eltern ansteht, zu gucken, wie kann man gut gemeinsam und auf Augenhöhe, auch unabhängig von unterschiedlichen rechtlichen Situationen, in denen dann vielleicht die Elternteile sind, wie kann man da mit der neuen Situation gut umgehen, für das Kind, für sich selber neue Perspektiven schaffen und vielleicht dann nicht die Familie leben, die man sich mal ursprünglich vorgestellt hat, sondern eben eine andere Familie, getrennt, in Patchwork, wie auch immer. Das wären wichtige Aspekte, die ich gerne anderen mitgeben würde über ihre Elternschaft, auch Eltern, die gerade erst am Anfang stehen oder sie sich Gedanken machen. Weil ich glaube, diese Reise, die man antritt, man weiß vorher nicht, niemand weiß, was einen wirklich erwartet. Und es wird höchstwahrscheinlich anders, als man sich das so alles vorgestellt hat. Aber ich glaube, wir haben alle Werkzeuge, um, ich sag mal, Lebenskrisen und diese ganzen Herausforderungen, Krankheiten, Behinderungen, Trennungen, Scheidungen, was auch immer kommt, zu meistern und gut im Sinne des Kindes oder der Kinder damit weiterzuleben und sein Leben neu, immer wieder neu auch aufzustellen.
Und so dieser Drang nach Perfektionismus kommt ja auch nicht aus dem Nichts. Und ich glaube, das hat sicher auch was damit zu tun, dass queere Familien leider im Alltag und auch auf rechtlicher Ebene diskriminierende Erfahrungen machen, wie ihr euch sicher schon denken könnt.
Ihr hört im folgenden Abschnitt persönliche Geschichten aus dem Alltag, zum Beispiel aus Adoptionsverfahren, aus der Schwangerschaft und von Elternabenden. Und ihr hört von politischen Handlungsbedarfen, die vor allem aus den Projekten herausklingen und von Wünschen und Forderungen, die die Elternteile haben.
Wir haben mit Vanessa von Cocoon gesprochen. Cocoon sind ein queerfeministisches Kollektiv aus freiberuflichen Hebammen in Berlin, die sich 2019 gegründet haben. Manche von ihnen sind queer, manche sind Verbündete, manche sind selbst Eltern, andere nicht. Und sie wollen gute Arbeitsbedingungen für sich als Hebammen und sind außerdem spezialisiert darauf, queere, nicht-binäre, inter- und Transpersonen achtsam und als fortwährenden Lernprozess während Kinderwunsch, während Schwangerschaft und in der ersten Zeit danach zu begleiten. Welche Herausforderungen für queere Eltern und Familien zeigen sich denn in eurer Arbeit?
Ja, also generell vielleicht, es ist ein bisschen schwierig für die Eltern zu sprechen tatsächlich, weil ja Lebensrealitäten und Herausforderungen so unterschiedlich auch sein können. Aber so aus der Perspektive einer Hebamme aus dem Kuhn können wir halt vor allem aus den vielen Anfragen, die wir so bekommen, können wir schließen, dass es einfach einen Riesenbedarf an diesem Schutzraum gibt, weil eben die strukturellen Gegebenheiten so binär und heteronormativ sind und Familienkonstellationen so außerhalb von Mutter, Vater, Kind überhaupt nicht gesehen werden. Und genau, das zeigt uns einfach diesen Bedarf an einer achtsamen, sensiblen Begleitung. Das zeigt uns den erhöhten Bedarf an Safe Spaces, den Bedarf an queeren Geburtsvorbereitungskursen mit sensibler Sprache. Also wie zum Beispiel nicht Gebärmutter, sondern Uterus, nicht Mutterkuchen, sondern Plazenta. Also da fängt das schon auch an. Das kann ganz viel machen mit Menschen, diese Worte dann sensibel zu benutzen. Genau. Und eben Thema Kinderwunschberatung. Also da ist der Bedarf auch riesig. Da bekommen wir ständig auch Anfragen zu. Und wir könnten am laufenden Band diese Do-it-yourself-Inseminationskurse geben. Und das zeigt uns halt auch, dass da vor allem auch queere und trans Menschen vor großen Herausforderungen stehen. Also vor allem die Herausforderung, überhaupt erst mal in eine Schwangerschaft zu kommen, weil eben da auch nicht immer alle Zutaten so bereitstehen. Es Informationen fehlen und vielen Menschen auch die finanziellen Mittel fehlen, zum Beispiel an eine Kinderwunschklinik sich zu wenden. Und da bleiben eben schon in der Umsetzung von Kinderwunsch oder in der Umsetzung zu einer Schwangerschaft bleiben einfach schon total viele Hürden und Fragen auch offen. Ja, dann auch, wenn das Kind geboren ist, gibt es da zum Thema Elternschaft und Sorgerecht auch wahnsinnig viele gesetzliche Hürden, weil ja, es hier in Deutschland eben nur möglich ist, in der Geburtsurkunde Mutter und Vater einzutragen als zwei Personen. Ja, und das macht es halt für queere Familien oder auch für Familien mit mehr als zwei Elternteilen super schwierig, auch für Transpersonen. Und das führt eben zu einer höheren Belastung einfach. Und ja, hinzu kommt einfach auch, dass es in der Gesundheitsversorgung, also jetzt bei Hebammen, Ärztinnen oder Pflegepersonal, gibt es einfach noch viele Berührungsängste mit queeren und Transpersonen, weil es zu wenig Wissen gibt, weil es zu wenig Informationsaustausch gibt und weil in der Lehre das Thema sexuelle und geschlechtliche Diversität einfach viel zu wenig thematisiert wird. Und genau, deswegen werden die Menschen oft nicht gesehen. Das führt dann einfach zu Diskriminierung leider. Das führt zu einem Othering auch. Das kann dazu führen, dass zum Beispiel Menschen, die sowieso ja schon in einer vulnerablen Situation sind, zum Beispiel unter der Geburt, dann falsch angesprochen werden oder sich dann immerzu auch Sorgen machen müssen, so, wie kann ich das Sorgerecht für mein Kind haben? Genau, das sind einfach genau viele Fragen, viele so Belastungen, die für manche Menschen ja sehr als herausfordernd wahrgenommen werden können. Ja, und was uns wichtig war, auch bei der Frage nochmal zu betonen, dass eben queere und trans Menschen keine besonderen Bedürfnisse haben, sondern dass wir eben ja wissen und sehen, dass was diesen Schutzraum ausmacht, das sollte allen anderen Personen auch zustehen. Aber solange es eben auf diesen vielen Ebenen noch Diskriminierung gibt, braucht es gerade diesen Schutzraum. Und ja, generell würden wir uns natürlich wünschen, dass allen Menschen so eine achtsame, 1:1 KlientInnen-orientierte Betreuung so in der Lebensphase zustehen würde.
Ja. So, und jetzt noch sozusagen der Ausblick. Wo siehst du denn besonders viel politischen Handlungsbedarf oder was würde euch helfen in eurer Arbeit?
Bei dem Thema Kinderwunsch würde uns total helfen, wenn es eine gesetzliche Grundlage gäbe, die es uns Hebammen möglich macht, Kinderwunschberatung auf Kassenleistung durchzuführen. Also weil die Kinderwunschberatung werden nicht vergütet, wenn wir Hebammen das machen, sondern wird von den Personen selbst bezahlt und getragen. Und auch, dass die Insemination zu Hause mit einem Spendersamen über eine Samenbank für uns Hebammen durchführbar ist. Weil aktuell geht es leider nicht, dass Hebammen über eine Samenbank Spendersamen beziehen, um dann zu Hause die Person zu inseminieren. Das ist wegen den gesetzlichen Grundlagen, das ist dieses Samenspenderregistergesetz meine ich vor allem, was es eben uns nicht möglich macht, dass wir die Samen beziehen können über die Samenbanken. Und deswegen müssen sich dann Menschen eben an Ärztinnen oder in Kinderwunschkliniken wenden, was da natürlich wieder mit erhöhten Kosten einhergeht und da auch wieder leider mit Diskriminierungserfahrungen auch einhergehen kann. So. Genau, also deswegen insgesamt einfach eine bessere Zugänglichkeit für queere und Transpersonen bei Kinderwunschbehandlungen und eben eine diskriminierungsfreie Kostenübernahme. Weil in vielen Bundesländern ist es ja so, dass die Kosten bei Kinderwunschbehandlungen für heterosexuelle verheiratete Paare übernommen wird. Und das schließt halt viele Menschen einfach konsequent aus. Mhm. Ja.
Krass. Okay, also ja, nicht zu knapper Handlungsbedarf auf jeden allein gesetzlich.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und es gibt andere Länder, wo es gut funktioniert, wo Hebammen eben zu Hause inseminieren.
Ja, warum auch nicht, ne? Jetzt, wo ich es höre.
Es ist irgendwie so einfach. Es ist so einfach und auch so kostengünstig eigentlich. Ja, deswegen wäre es sehr wünschenswert. Ja, und dann Handlungsbedarf bei natürlich der Eintragung in die Geburtsurkunde. Der Zwang zur Stiefkindadoption muss unbedingt abgeschafft werden. Es braucht eine rechtliche gleichberechtigte Elternschaft für Erwachsene, wenn es mehr als zwei Personen sind, also mehr als zwei Elternteile sind. Und da wäre es auch super wichtig, dass in der Geburtsurkunde die Bezeichnungen geändert werden, weil die jetzt eben noch so vergeschlechtlich sind. Also wie gesagt, nur Mutter und Vater ist aktuell einzutragen. Und es genau gibt halt vielen Menschen die Möglichkeit, sich gar nicht einzutragen oder nicht gesehen zu werden. Und ja, da braucht es ganz klar auch das Selbstbestimmungsgesetz, dass eben Transpersonen sich mit ihrem geänderten Namen und ihren Geschlechtseintrag in die Geburtsurkunde eintragen lassen können. Ja, und wir sehen halt ganz klar auch einen Handlungsbedarf in der Ausbildung von Hebammen, auch von ÄrztInnen, dass da eben das Thema Diversität in der Lehre mehr thematisiert wird, sodass eben eine diskriminierungssensible Haltung gefördert werden kann.
Sehr coole Arbeit, die das Kollektiv macht. Das war sehr schön, darüber zu sprechen. Ich mochte besonders, dass Vanessa auch aufgegriffen hat, wie es eben Eltern, die mehr als zu zweit sind, ergeht. Und aus der Perspektive haben wir auch einen Beitrag von Ina. Ihr erinnert euch vielleicht an Ina Warenberg aus unserer Poli-Folge. Und Ina erzählt von unangenehmen oder negativen Fremdzuschreibungen und Wahrnehmungen.
Welche Erfahrungen mache ich als queeres Elternteil oder als in der queeren Elternschaft? Ich denke, dass ich da noch nicht auf so viel Erfahrung zurückblicken kann, weil unser Kind noch nicht so alt ist. Aber was ich auf jeden Fall schon merke, ist, dass es sehr herausfordernd ist, in einer cisnormativen Welt als nicht-binäre Person Elternteil zu sein, dass es sehr herausfordernd ist, immer wieder auch als Mutter bezeichnet zu werden und zu merken, dass ich damit wirklich gar nichts anfangen kann, immer wieder zu merken, wie herausfordernd Menschen das finden, zu verstehen, dass unser Kind mehr als zwei Eltern hat. Und auch mit diesen ganzen offiziellen Amt Dingen zu tun zu haben, wo eben nur zwei Personen rechtlich als Eltern anerkannt werden, das ist auch total stressig.
Queere Familien und queere Elternteile sind eben sehr unterschiedlich. Und eine Organisation, die das auf dem Schirm hat und die sich stark macht dafür, ist Regenbogenfamilien NRW. Und da haben wir mit Birgit Brockerhoff gesprochen. Wir haben Birgit vorhin schon quasi als Privatperson gehört und jetzt gleich hören wir sie als Ansprechperson für das Projekt.
Mit der Fachstelle Regenbogenfamilien NRW hält das queere Netzwerk NRW seit August letzten Jahres Angebote zur Vernetzung, zur Sichtbarmachung und zum Empowerment für Regenbogenfamilien in Nordrhein-Westfalen bereit. Das heißt, die Fachstelle unterstützt Selbsthilfegruppen und Anlaufstellen und begleitet auch die Gründung und Organisation neuer Gruppen. Die Fachstelle wird gefördert vom Landesministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration und Partner, Partnerin unserer Kooperation sind das Rubicon, Kölner Beratungsstelle, die Rosa Strippe in Bochum und der Verein Vielfältig e.V. Die Fachstelle hält verschiedene Angebote bereit. Also das heißt, wir unterstützen die Vernetzung der Selbsthilfegruppen und Initiativen und der Beratungsstellen für Regenbogenfamilien. Vernetzung zum Beispiel dadurch, dass wir Veranstaltungen organisieren. Wir hatten jetzt im letzten Dezember einen Empowerment-Tag für Regenbogenfamilien, der sehr schön war. Wir machen auf unterschiedliche Familienkonstellationen und Lebenslagen von Regenbogenfamilien aufmerksam, zum Beispiel durch Fachvorträge und durch Publikationen. Und wir initiieren und begleiten auch die Erarbeitung von politischen Forderungen zusammen mit KooperationspartnerInnen auf Landesebene, auf Bundesebene und sogar auch auf Europaebene, wo wir mit dem mit NELFA, das ist das europäische Netzwerk der Regenbogenfamilien, zusammenarbeiten.
Krass, sehr cool. Welche Herausforderungen zeigen sich denn für queere Eltern und Familien in eurer Arbeit?
Ja, da ist zum einen natürlich nach wie vor die bestehende Ungleichheit bei den rechtlichen Sachen. Also das heißt, queere Familien sind nach wie vor eben noch nicht rechtlich völlig gleichgestellt. Und das zeigt sich bei Fragen der Familiengründung, bei Adoptions- und auch im Abstammungsrecht. Und daneben stoßen Regenbogenfamilien nach wie vor, ich sag mal jetzt auch in der Mehrheitsgesellschaft, in kindernahen oder familiennahen Institutionen wie Kita, Schule und so weiter, auch nach wie vor noch auf Unwissenheit und auf ja, vielleicht auch falsche Bilder und dadurch auch auf Überforderung. Und großer Nachholbedarf ist auch nach wie vor bei Formularen, also bei Behörden, wo einfach ja, Eltern nach wie vor als Vater, Mutter irgendwie gedacht werden, in den Schulbüchern, aber auch bei der Aus- und Fortbildung von Fachpersonal, die mit Familien arbeiten. Und was ich auch noch wichtig finde, ist, also Regenbogenfamilien sind einfach ja sehr, sehr vielfältig und häufig wird immer noch so zwei Mütter- oder zwei Väterfamilien damit assoziiert, was ja auch ein Teil der Realität entspricht und der größte Teil der Regenbogenfamilien sind zwei Mütterfamilien, aber daneben gibt es eben mehr Elternfamilien, es gibt Modelle vom Co-Parenting, es gibt selbstgewählte Single-Elternschaft, es gibt Modelle, Familien, die getrennt leben oder nach Trennung wieder in neuen Patchwork-Familien leben. Es gibt Familien mit Pflegekindern, es gibt Familien mit Adoptivkindern oder mit leiblichen Kindern. Und auch bei den Eltern ist das Spektrum ja sehr groß. Das heißt, Eltern identifizieren sich als cis, als trans, als nicht-binär, als inter. Das heißt, dass, ja, es ist einfach ein sehr breites Spektrum, wenn wir von Regenbogenfamilien sprechen. Und auch Menschen mit Migrations- und Rassismuserfahrungen sind Regenbogenfamilie oder gründen Regenbogenfamilien.
Ja,
die Herausforderung ist einfach auch, diese Vielfalt auch sichtbar zu machen, damit letztendlich die Bilder, die so da sind von Regenbogenfamilie, ist nur das, damit sich das auch erweitert. Ja, ich würde mir wünschen, dass die Diversität, die ja da ist innerhalb der Familien, dass die wirklich sichtbarer wird, in Schulbüchern, auch in der Ausstattung von Medien, in Bibliotheken, in Kitas und so weiter. Und das andere ist, dass insbesondere Transmenschen mit Kinderwunsch aktuell verstärkten Beratungsbedarf haben. Das zeigen Erfahrungen von Fachberatungsstellen. Und es ist einfach zu beobachten, dass in den letzten Jahren sich auch mehr und mehr trans- und nicht-binäre Menschen mit der Umsetzung ihres Kinderwunsches auseinandersetzen und sich auch dafür entscheiden. Und nichtsdestotrotz sind die rechtlichen und auch medizinischen Hürden für diese Personen nach wie vor sehr schwierig und sehr hoch. Mhm. Auch die Suche nach passenden Frauenärztinnen, Hebammen, Geburtsverarbeitungskursen und so weiter ist für Transmenschen sehr schwierig. Und da sehe ich noch einen großen Handlungsbedarf.
Von einer gewissen Stärke, die auch daher kommen kann, dass man nicht unbedingt einem heteronormativen Ideal entspricht, erzählt Ines Paul Bachmann gleich viel. Ines Paul arbeitet beim Rubicon in Köln. Das Rubicon unterstützt LGBTIQ und ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben, wie es auf ihrer Webseite heißt. Und Ines Paul macht dort Beratungen für Menschen aller Geschlechter, Beziehungsformen und Bezügen zu Regenbogenfamilien.
Also von außen gesehen würde ich sagen, die größten Herausforderungen, die wahrgenommen werden, wenn Leute herkommen, ist erstmal tatsächlich die rechtliche und gesellschaftliche Situation. Also es lässt sich halt im Rechtlichen nicht abbilden, mehr als zwei Eltern zu sein. Oft ist es auch nicht möglich, rechtlich abzubilden, Vater, was anderes außer Vater und Mutter zu sein. Das ist oft so ein Anliegen, auch, weiß nicht, Anmeldebögen für Schulen, dass da überhaupt mal Elternteil drinsteht, statt Vater oder Mutter, sowas. Aber wenn wir erstmal im Beratungsprozess sind, stellen wir halt auch fest, dass die eigentlichen Herausforderungen wirklich die sind, die eigenen, finde ich, zum Teil halt doch schon noch normativ geprägten Vorstellungen, einfach mal sich da selber dazu zu positionieren und zu überlegen, wie können wir damit umgehen. Und das ist total lustig, weil ganz viele kommen hierher, weiß nicht, so ganz stark, ganz empowered und sagen, wir sind, weiß ich nicht, dies und jenes, lesbisch, non-binär, trans, irgendwas, schwul, voll das Standing, ganz groß, breitschuldig, hier mein Mann und ich und so. Ne? Und dann, jetzt wollen wir Eltern werden und dann werden die so ganz klein. Fragen so, wie kriegen wir das jetzt hin? Und einfach, und diesen Abbruch, diese Abbruchkante, die habe ich auch in meiner Abschlussarbeit von meinem Studium bearbeitet, wo ich da mal ein bisschen wissenschaftlich hingeguckt habe, was da los ist. Und die Idee ist eigentlich, die Leute kommen ja mit so einer Expertise auch, also was heißt Expertise, Ressource, Erfahrungswissen, Handwerk, die sind es gewöhnt, mit Situationen umzugehen, wo sie rechtlich nicht abgebildet sind und wo sie entweder überrepräsentiert oder unsichtbar sind. Da haben wir Erfahrungen damit. Und da gehen Leute unterschiedlich mit um. Manche machen sich lieber unsichtbar und gehen den Weg des geringsten Widerstandes, andere haben die Faust in der Tasche, andere organisieren sich oder politisieren sich. Da gibt es ja unterschiedliche Erfahrungsmöglichkeiten damit. Diese Umgehensweise einfach zu sagen, okay, so wie du damit umgehst, mach das doch jetzt mal nutzbar, um Elternteil zu werden. Mhm. Das ist total toll, weil dann, da siehst du, wie Leute wieder aufblühen, da kommt wieder in ihr, ach ja, ich fange ja nicht bei Null an, ich bringe ja Erfahrungen mit, ich bringe mich mit. Und jetzt nicht wieder zu sagen, du musst dies oder jenes machen oder du musst das oder das machen, sondern wie hast du es denn bisher gemacht und was bedeutet das jetzt für deine Idee für Familie? Das ist immer total schön, wenn da die Augen wieder leuchten und Leute merken so, ja klar, ich fange ja nicht bei Null an. Ich hab vielleicht irgendwie auch einen Bekanntenkreis, Freunde, ich habe Unterstützung und dieser Austausch ist total wichtig. Und deswegen fahren wir auch zweigleisig im Rubikon. Zum einen den Austausch, dass man miteinander auch überlegt, so, wo stehst du, wo stehe ich, kann ja auch helfen. Ne? Eine Person erzählt irgendwas und denkt, oh Gott, das ist ja gar nicht meins. Ja. Kannst du dich auch drüber positionieren. Also auch das ist wichtig. Es geht nicht darum, dass wir wieder alle das Gleiche denken, sondern dass wir einfach mal reden. Und das dann aber rückkoppeln an die eigene Biografie, an das eigene, wie tickst du, gehst du mit Sachen um, und das zu verbinden. Und dann kann Eltern werden was ganz Tolles werden. Und ich finde, die eigentliche Herausforderung ist genau dieser Knackpunkt, weil beim Elternthema, beim Familienthema immer noch sofort so ein Abhängigkeitsverhältnis wieder da reinkommt. Jetzt bin ich abhängig von Staat, wie haben das meine Eltern gemacht? Da ist ja so viel normierte Ideale stecken da noch drin. Ja, und das einfach da wieder nochmal reinzugehen, zu gucken, was heißt das wirklich für dich? Wie willst du damit umgehen? Und wie kannst du damit umgehen? Das finde ich jetzt immer so die Herausforderung, nicht von vornherein klein beizugeben. Ja, das Recht muss sich uns anpassen, nicht wir müssen uns dem Recht anpassen. So.
Absolut.
Und manchmal ist es auch schön, dass das Recht gar nicht passt, finde ich. Also ich bin zum Beispiel auch in einer Dreierkonstellation von Eltern. Wir haben jetzt zwei Kinder, die sind 11 und 13. Ich bin in der Situation, wo ich rechtlich nichts habe. Wir sind nicht verheiratet, ich stehe in keiner Geburtsurkunde, nirgends. Mhm. Und trotzdem bin ich seit 13 Jahren Teil eines Familienlebens. Und meine Erfahrung, und ich kann alles mit den Kindern machen. Ich war mit denen im Krankenhaus, ich bin mit denen verreist, ich gehe mit denen zum Arzt, zum Kindergarten, zur Schule. Also wo sonst immer so die Panik herrscht, so, oh, welche Dokumente brauche ich? Ich mache das einfach alles. Ich habe einmal eine Vollmacht gebraucht, das war für die Auslandsreise. Insofern war ich schon von den anderen beiden abhängig. Aber dadurch, dass unser Binnenverhältnis stimmt, in der Elternschaft selber, in der Familie, geht halt immer alles. Das kann mir kein Recht ersetzen in dem Sinne. Also dann könnte ich Rechte einfordern. Aber ich habe halt die schöne Erfahrung gemacht, dass Leute, ich habe eine Erfahrung gemacht von Gemeinschaft, von Solidarität, von Miteinander und nicht eine Erfahrung von ich habe mein Recht durchgesetzt oder ich habe aufgrund von weil ich das Recht dazu habe. Und ich finde, das ist auch so ein ganz schönes menschliches Miteinander, was da entstehen kann. Wenn es schief geht, ist es natürlich fürchterlich, gerade wenn man dann rechtlich auf der schlechteren Seite steht. Und auch da geht es ja schon los. Das Problem beim Recht ist ja, die Machtverhältnisse, die dadurch entstehen. Mhm. Dass eine Person sagen kann, ah, ich bin in der Position, dir was abzusprechen, und die andere in so ein inneres Abhängigkeitsverhältnis kommt. Und das ist einfach, dann wird es wirklich, gerade wenn dann das Recht noch so viel Recht eingeräumt bekommt, so viel Macht auszuüben, wird es halt dann auch ganz schnell machtvoll und machthierarchisch.
Wo siehst du denn besonders viel Handlungsbedarf, beziehungsweise was würdest du dir wünschen für deine Arbeit?
Ja, dadurch einfach, dass ich merke, wie vielfältig wir halt auch sind in Regenbogenfamilien oder Menschen, die Regenbogenfamilien gründen oder sind, denke ich, es gibt nicht nur den einen Handlungsbedarf. Ich denke, was vor allem passieren muss gerade jetzt, ist, dass wir rauskommen aus dem, es gibt immer noch so einen inneren Elternführerschein, der wird vielleicht gar nicht verlangt, aber es gibt immer noch so, jetzt bin ich alt genug, jetzt bin ich reif genug, jetzt ist die Wohnung groß genug, jetzt habe ich genug Einkommen. Und das führt halt oft dazu, dass wirklich vor allem weiße, gut ausgebildete, in Deutschland aufgewachsene und auch mit deutscher Staatsbürgerschaft versehene Menschen mit gutem Einkommen sich trauen, sozusagen Eltern zu werden. Und die anderen erstmal denken, ich darf das nicht, ich kann das nicht, ich bin dafür nicht gut genug. Und da möchte ich, finde ich, besteht ganz viel Handlungsbedarf. Mhm. Also, dass wir auch mit unterschiedlichen Familienmodellen, vielleicht auch gerade mit einer Migrationsgeschichte, auch gern mit einer jüngeren Fluchtgeschichte, wo gerade Familie vielleicht total abgerissen ist oder so, dass wir die Idee, ich kann Eltern sein, ich will Eltern sein, nochmal weiter öffnen. Und auch wieder dann, aber umgekehrt mit dem, du musst nicht Eltern sein, um vollwertiger Mensch zu sein. Das darf nicht wieder kippen, wir dürfen nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Mhm. Das ist ja auch toll, dass wir sozusagen aufwachsen können, ohne zu sagen, solange du keine Kinder erziehst, war das ja nichts mit deinem Leben. Also da finde ich, steckt ja auch was Tolles drin, dass wir es nicht müssen. Aber der Gedanke, dass wir es dürfen und können, dass wir die eigene Biografie mitzudenken, da müssen wir ganz viel tun. Auch das ist super, dass jetzt Transmenschen in der Beratung, also auf dem Weg, wenn sie irgendwelche Maßnahmen ergreifen wollen, auch Kinderwunsch mitdenken, dass wir in unseren Biografien, dass wir nicht mehr nur sagen, ich bin lesbisch oder werde Mutter, also dass wir das zusammendenken, da fängt es an. Und dazu gehört natürlich dann auch, was jetzt irgendwie politisch ansteht, Zweimütterschaft, klar, aber dann auch sonst auf mehrere Geschlechter aufteilen, auf mehrere Beteiligte aufteilen, Sorgerecht, Umgangsrecht. Also es ist ja bei uns eh so, dass das leibliche, biologische, rechtliche, politische, soziale Elternschaft nicht automatisch zusammenkommen. Mhm. Und diese Anteile gut abzudenken, neu zu denken und jeweils auch in sich zu würdigen, das finde ich ist so der gesellschaftliche Schritt, der jetzt ansteht. Ohne dass wir uns auf das Recht fixieren, weil das kann nicht alles abbilden, ich finde das eigentlich immer nur hinterher. Und da einfach zu sagen, okay, was können wir, wo wollen wir hin, was machen wir mit der Situation, da uns Bündnisse schließen und weitermachen in unserem Sinne.
Und dazu auch Birgit nochmal privat.
Queere Elternschaft bedeutet für mich, dass meine persönliche und auch erstmal private Entscheidung für ein Kind, beziehungsweise in meinem Fall für zwei Kinder, als politisch zu begreifen. Denn Mutterschaft außerhalb der Heteronormativität zu leben, egal in welcher Beziehungskonstellation, ist ein politischer Akt. Es bedeutet, noch mehr sichtbar zu werden. Zum einen als Lesbe. Ich werde gefordert, mich in ganz alltäglichen Situationen, die ich vorher so nicht gelebt habe, zu outen. Zum Beispiel bei der Bewerbung um den Kita-Platz oder beim Elternabend in der Schule, auf dem Spielplatz oder in der Pickler- oder PKIP-Krabbelgruppe. Ja, das sind alles Situationen, die ich vorher als langjährig lebend lesbische Frau überhaupt nicht erlebt habe, und jetzt mit Kind komme ich in heterosexuelle Kontexte, wo ich erstmal von außen als heterosexuell wahrgenommen werde. Ja, ich bin Mutter, also bin ich hetera, also bin ich nicht lesbisch. Und ich bin permanent, stehe ich vor dieser Entscheidung, zu überlegen, okay, ist das jetzt eine Situation, wo ich klarstelle, dieses Kind hat keinen Papa, oder lasse ich es auch vielleicht einfach mal durchlaufen, weil es einfach manchmal auch zu anstrengend ist oder nicht gerade passt, dauernd zu sagen, hallo, nein, dieses Kind hat eine zweite Mutter, nein, es gibt keinen Vater. Also es ist wirklich ein permanenter Dauer Prozess des Outings, des Selbstoutings und des Abwägens, in welchen Situationen tue ich das? Also es gibt Situationen wie zum Beispiel bei Elternabenden in der Schule, wenn es darum geht, neue Schule, neue Klasse. Alle Eltern stellen sich vor. Die heterosexuellen Eltern sitzen ja nicht da und sagen, guten Tag, ich bin die und ich bin heterosexuell, sondern entweder haben sie ihren Mann an ihrer Seite oder es wird einfach vorausgesetzt, dass sie einen Mann zu Hause haben oder wenn der Vater da ist, eine Mutter zu Hause haben und es wird nicht thematisiert. Und ich als lesbische Mutter mit einer zweiten Mutter, die vielleicht auch nicht in dem Moment an meiner Seite sitzt, bin herausgefordert zu sagen, so, und mein Kind hat zwei Mütter, um das einfach ein für alle Mal klar zu machen, sozusagen vor den Eltern dieser Klasse, auch vor der Klassenlehrerin. Also es sind alles Situationen, in denen ich herausgefordert bin. Genau. Und nochmal mehr bin ich es auch als inzwischen Teilzeit-Alleinerziehende, da ich eben keine Partnerin an meiner Seite habe. Das heißt, ich werde nochmal mehr als heterosexuell wahrgenommen mit einem Kind, mit inzwischen Teenager-Kindern. Und ich muss permanent schauen, stelle ich das jetzt klar oder ist es gerade gar nicht wichtig?
In allererster Linie bin ich natürlich Elternteil. Also ob queer oder nicht queer ist dann ja erstmal Wuppe, denn ja, so als allererstes ist mein Job natürlich, eine gute Mutter zu sein. Aber selbstverständlich ist eine queere Elternschaft nochmal was Besonderes und verbunden mit vielen Herausforderungen, aber auch vielen Chancen, die eben unser Leben so bietet. Und natürlich bin ich auch, genauso wie meine Frau und andere queere Eltern, auch immer mal wieder Opfer von Diskriminierung, manchmal in einem sehr kleinen Rahmen, wo es nur eine blöde Bemerkung ist oder eine Frage, die unangemessen ist oder sowas. Aber natürlich auch auf ganz großer politischer und gesellschaftlicher Ebene. Und das ist natürlich ja häufig auch sehr verletzend und macht mich auch wirklich wütend sehr oft. Und ich bin froh, dass wir jetzt zumindest politisch auf einem Weg sind, der in die richtige Richtung geht und sehr vielversprechend ist.
Das war Madita. Und von unangenehmen Fragen, die einem gestellt werden und den Fragen, die man sich selber eigentlich die ganze Zeit stellt, erzählt die nächste Person.
Der Nachwuchs nicht einfach so gekommen ist mit uns beiden, dass da noch jemand anders involviert war, aber dass das nicht so einfach ist mit dem Nachwuchs, ist bei so vielen Paaren, also auch bei Heteropaaren. Also das ist eine Frage, die Heteropaaren nicht gestellt wird, vor allem wenn keine emotionale Nähe da ist oder so. Also wenn man erstmal eine Basis hat, dann ist es ja auch was anderes, wenn man Leute kennt und einfach über solche Sachen auch spricht, ist das ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber so dieses Leute zu treffen, die man kaum kennt und irgendwie die dritte Frage ist, ja, wie habt ihr das gemacht? Das ist schon echt eine Herausforderung auch. Man lernt so langsam irgendwie einen Umgang damit zu finden, aber es ist komisch, weil man sich eigentlich halt ganz andere Fragen stellt, eben die Fragen, die sich alle anderen mit Kindern auch stellen. Also wie, wann kommt der nächste Zahn? Wie geht's meinem Kind? Wann kriegen wir einen Kita-Platz und so weiter? Die ganzen alltäglichen Fragen, die einen so beschäftigen. Und das rückt einen immer wieder in so eine blöde Position. Also es gibt halt eigentlich sehr viele Gemeinsamkeiten mit anderen Paaren, mit Kids. Und man wird dann aber immer in so eine besondere Ecke gestellt. Ne? Man merkt, dass man anders ist und wird immer wieder daran erinnert.
Und ein großer Moment, in dem man, glaube ich, sehr doll daran erinnern wird, dass man in Anführungsstrichen anders ist, ist der Moment der erzwungenen Stiefkindadoption. Wir hatten es jetzt schon ein paar Mal gehört und haben gleich auch noch ein Gespräch mit NoAdoption, die praktisch ein Bündnis sind von Leuten, die gerichtlich dagegen vorgehen. Aber erstmal kurz zu Nadja, und Nadja erzählt, wie das gerade ist für Nadja.
Also es ist ja so, dass meine Partnerin und ich, wir sind verheiratet, den gleichen Nachnamen, meinen Nachnamen und das Kind damit auch. Meine Partnerin hat das Kind zur Welt gebracht und auf der Geburtsurkunde steht aber nur sie als Mutter. Ich bin in der Konstellation quasi nicht existent und ich habe da auch schon Erfahrungen gemacht in einem Berliner Krankenhaus, dass ich, weil ich nicht sorgeberechtigt bin, und obwohl ich die Vollmacht meiner Frau dabei hatte, nicht die notwendigen Dokumente unterschreiben durfte und meine Frau, obwohl sie eigentlich kurz nach der Geburt noch nicht unterwegs sein sollte, persönlich antanzen musste, während ich das Haus verlassen musste, weil Corona war und nur eine Person da sein soll, was uns vor eine ziemliche logistische Herausforderung gestellt hat, weil das Kind ja schon im Krankenhaus drin war. Und solche Situationen fühlen sich ehrlich gesagt ziemlich beschissen an, weil ja, das ist unser gemeinsames Kind und der wächst auch so auf und es war immer unser Wunsch und der ist in unsere Ehe hineingeboren. Aber rein rechtlich bin ich da jetzt erstmal ein Niemand. Deswegen habe ich mich jetzt auch entschieden, nach wirklich langem Ringen, obwohl ich das politisch echt irgendwie oll finde, dass ich diese Adoption durchziehe, die Stiefkindadoption. Und ich muss sagen, dass ich wusste, was da auf mich zukommt. Und ich denke auch, dass das alles irgendwie gut gehen wird. Aber es ist dann doch, wenn die Post dann kommt vom Familiengericht, was für Dokumente ich beizubringen habe, dann doch irgendwie ein ganz schöner Schlag in die Magengrube. Also es geht los, dass ich ein Gesundheitszeugnis vorlegen muss und irgendwie anscheinend gesund genug sein muss. Also ja, nicht so krank, dass ich irgendwie frühzeitig nicht mehr erwerbstätig sein kann. Ich sollte keine ansteckenden Krankheiten haben und so weiter. Ich muss ein Führungszeugnis beibringen. Okay, meinetwegen. Ich muss einen Staatsangehörigkeitsnachweis beibringen. Genau, also muss ich nachweisen, dass ich Deutsche bin. Dazu muss ich vielleicht sagen, dass das bei mir schon auch wirklich komische Gefühle auslöst. Ich habe keinen deutschen Nachnamen, ich habe einen arabischen Nachnamen und ich weiß es nicht. Wahrscheinlich müssen alle das beibringen, habe mich da auch nicht näher erkundigt. Aber das Gefühl, das es bei mir auslöst, irgendwie nicht dazuzugehören oder irgendwie beweisen zu müssen, dass ich Deutsche bin, obwohl in dem notariell beglaubigten Schreiben schon drin steht, dass ich mich durch meinen Personalausweis ausgewiesen habe und deutsche Staatsbürgerin bin. Ja, das fühlt sich einfach blöd an. Klar, Verdienstnachweise, also muss ich anscheinend auch genug verdienen. Keine Ahnung, was da die Bemessungsgrundlagen sind. Und naja, dann noch so Dokumente von der Quelle, wo das Kind herkommt, biologisch. Ja, und richtig absurd, meiner Meinung nach, wird es dann, dass das Kind selbst auch ein Gesundheitszeugnis beibringen muss. Und ja, und dass dann nächste Woche auch noch ein Besuch vom Jugendamt bei uns zu Hause ansteht, was bestimmt ein nettes Gespräch wird, hoffe ich jedenfalls. Aber was natürlich schon irgendwie sich in Bezug auf ja die Privatsphäre und den Besuch von einem Amt in der eigenen Wohnung einfach komisch anfühlt. Insgesamt hat es ja schon so einen Beigeschmack von irgendwie einen Eingriff in meine Würde als Mutter, als Person. Und ich hoffe wirklich, dass sich da bald was ändert. Es ist ja so, dass jedes Kind, was in die Ehe reingeboren wird, in die Hetero-Ehe automatisch das Kind des Mannes ist. Egal, ob der Vater ist oder nicht. Wenn die Adoption durch ist und die Geburtsurkunde vom Kind geändert wird, dann stehe ich da auch als zweite Mutter drin, aber bis dahin halt nicht. Und ich frage mich, warum geht das nicht einfach direkt bei Geburt? Was soll das alles? Es fühlt sich echt nicht toll an. Und es macht irgendwie auch wütend. Und ich frage mich, hey, wir sind im Jahr 2022. Wo stehen wir hier eigentlich? Von wegen Ehe für alle. Irgendwie dann doch wieder nicht Ehe für alle und so weiter. Ja, das ist für mich leider auch ein Teil queerer Elternschaft und ich hoffe, dass es zukünftigen Generationen an queeren Eltern erspart bleibt, dieses Prozedere auch noch auf sich zu nehmen. Dennoch schreite ich da rein mit erhobenem Haupte und bin zuversichtlich, dass das alles gut gehen wird.
Vielen Dank an Nadja fürs Teilen. Ich finde es sehr krass, das zu hören. Und damit das zukünftige Generationen oder auch schon jetzige Generationen bald hoffentlich nicht mehr durchmachen müssen, dafür steht NoDoption. NoDoption ist ein Bündnis aus Familien und Aktivistinnen, deren Ziel es ist, das Abstammungsrecht, also das, wo das alles, was wir gerade gehört haben, so ein bisschen verankert ist, ändern wollen. Und wie genau das funktioniert, darüber haben wir mit Tina Klitsch-Eulenburg von NoDoption gesprochen.
Wir haben das angegangen in dem Jahr, als unser Sohn, also der Sohn von meiner Frau und mir, geboren wurde. Das war 2020 im Mai. Ich selbst bin Juristin und habe die Lage vorgefunden, dass ich ja dann nicht mit Elternteil meines eigenen Kindes bin, wenn meine Frau das Kind bekommt. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, ich gehe da natürlich aus so einer juristischen Perspektive dran und habe überlegt, wie kann man das rechtlich angehen. Habe dann gegoogelt und bin sofort auf den Fall von den Ackermanns gestoßen, die das ja auch schon machen. Und deren Rechtsanwältin ist eben Lucy Chibut. Und dann habe ich die einfach direkt angerufen. Und sie hat mir dann erklärt, was sie machen. Und dann habe ich gesagt, gut, das machen wir. Aber wir brauchen da noch mehr Leute, denn ich glaube, wir brauchen da A, mehr Öffentlichkeit und B, auch so eine Art strategische Prozessführung, dass man eben möglichst viele unterschiedliche Konstellationen möglichst abbildet, die dann gemeinsam auflaufen können bei den Gerichten.
Mhm. Kannst du nochmal erklären, was strategische Prozessführung ist?
Das kann alles Mögliche sein. Es ist eine Prozessführung, die eine gewisse Strategie verfolgt. In unserem Fall ist es so. Wir haben uns, die Strategie ist so einfach, dass wir versuchen oder versucht haben, in einer Anzahl von Fällen, die vor allem auch gut noch zu koordinieren sind, verschiedene Konstellationen vor Gericht zu bringen, im Sinne von verheiratet, nicht verheiratet, private Samenspende, offizielle Samenspende, das sind die rechtlich wesentlichen Verschiedenheiten, die wir abbilden konnten. Es sind dann auch noch mit dazugekommen Transpersonen, die sich dem Bündnis dann angeschlossen haben. Aber ursprünglich waren wir tatsächlich nur Cis-Frauenpaare und dann haben wir einfach losgelegt. Es gibt auch Doppelungen. Also wir haben jetzt nicht bloß aus jeder Konstellation eins rausgesucht, sondern erstmal einfach aufgerufen. Ne? Wer kommt da so zusammen? Wer möchte das? Wer traut sich das oder traut sich das zu oder so? Mhm. Und genau, dann ist es auch so, dass tatsächlich das ganz gut war, nicht von einer Konstellation nur eine Familie mit reinzunehmen, sondern man sieht, es war erstaunlich sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse in den Prozessführungen.
Ja.
Genau, sodass wir da wirklich alle an verschiedenen Punkten waren, auch wenn die Konstellation vermeintlich dieselbe gewesen ist und Strategie einfach auch das zusammenzubringen, das Wissen, was da vorhanden ist. Die allermeisten Fälle laufen deshalb auch über eine Rechtsanwältin, nämlich Lucy Chibut nach wie vor. Aber es haben sich auch weitere Paare angeschlossen und RechtsanwältInnen angeschlossen, die auch Prozesse führen. Aber das Wesentliche ist eigentlich der Teil von Lucy nach wie vor.
Wo siehst du denn besonders viel politischen Handlungsbedarf? Beziehungsweise welche Richtung findest du besonders wichtig, in die es gehen könnte?
Es ist besonders wichtig, dass das wirklich zügig und umfassend gelöst wird. Das Problem ist nämlich, es gibt so viele, ich habe ja Austauschtreffen jeden Monat, wo Familien hinkommen, die von dieser sogenannten Stiefkindadoption, also dem Fall, dass nur ein Elternteil in die Geburtsurkunde eingetragen wird, betroffen sind.
Hm.
Und an jedem Tag wird ja wieder Verfassung gebrochen für Eltern und Kinder. Und Kinder sind nicht doppelt abgesichert, wie alle anderen Kinder auch. Das ist zwingend notwendig, das für alle sofort umfassend zu regeln. Das hätte schon immer so sein müssen, weil es noch nie falsch gewesen ist. Aber jetzt, wo nun auch die Regierung dran ist, die ja dem auch, die dafür ein offenes Auge hat, führt da keinen Weg drum herum. Wir brauchen eine Eltern-Kind-Zuordnung, wo das Kind ab Geburt zwei Elternteile hat, und zwar für alle Konstellationen. Es wird immer gesagt, das ist so kompliziert. Das ist es nicht. Man muss einfach den Faktor Geschlecht aus den zwei Paragraphen rausnehmen und fertig ist die Suppe. Dann gibt es noch Dinge, die man vielleicht noch mal regeln muss, wenn man dann noch einen Spender hat, der vielleicht irgendeine Rolle spielen will oder so. Das kann man alles auch noch ausgestalten. Aber im Grunde genommen ist die Lösung wirklich denkbar einfach. Und hier will auch niemand irgendwem Rechte wegnehmen. Also es gibt ja auch die Diskussionen mit biologischen Vätern und so weiter. Es geht überhaupt nicht darum, irgendjemanden zu entmachten oder irgendwelche Eltern zu schaffen, die keine sein sollten oder so. Es geht einfach nur darum, klare Regelungen zu treffen, wer ist Eltern, wer ist Spender. Und dann kann sich auch keiner mehr umentscheiden an irgendeinem Punkt, sondern und niemand muss irgendwen adoptieren, sondern das ist einfach von vornherein und vorgeburtlich klar, wer da wer ist. Weil im Augenblick haben wir die Situation, dass die Familien, die da entstehen, wirklich schutzlos sind. Erstmal, sie müssen adoptieren und bis zu diesem Zeitpunkt, wo die Adoption durch ist, gibt es keinen Schutz. Es gibt keinen. Du kannst es auch nicht rückwirkend geltend machen, dass jetzt irgendjemand irgendwas erbt oder dass da, wenn irgendwas ist, man dann irgendwie das noch nachträglich regeln kann oder so. Nee, man ist immer davon abhängig, dass es eine Vollmacht gibt oder dass Leute wohlwollend sind. oder so. Und wenn Absprachen getroffen werden, dann müssen die nicht eingehalten werden vorgeburtlich. Das ist eine Situation, die für überhaupt niemanden gut ist und das muss sofort geregelt werden.
Glaubst du, also wie siehst du die Chancen, dass auch mehr als zwei Elternteile irgendwann in der nahen Zukunft möglich sein werden?
Also in der nahen Zukunft glaube ich es ehrlich gesagt nicht. Ich persönlich fände es gut, wenn es für alle Familien, die sich gründen und das so haben wollen, wie sie es haben möchten, es auch Möglichkeiten gäbe, das so zu wählen. Aber ich glaube nicht, dass es wirklich gleichberechtigte Elternteile von mehr als zwei Eltern jetzt bald geben wird. Ich glaube, was ja auch schon angekündigt ist, ist zu sehen, ob man dieses kleine Sorgerecht weiter ausbauen kann. Das ist ja also im Grunde fast schon nach der jetzigen Gesetzlage sowieso so. Also jetzt keine Neuerfindung des Rades. Aber gut, alles, was Mehrelternfamilien stützt und weiterhilft, finde ich gut, klar. Aber nee, also ich glaube, es gibt es auch tatsächlich ja auf der Welt schon nicht so wahnsinnig häufig. Ich glaube, in einer Provinz in Kanada und noch irgendwo ist das möglich. Und ich denke, Deutschland hat ja bewiesen, dass wir in diesen Fragen eigentlich fast immer hinten dran sind. Also von Westeuropa sind wir, glaube ich, mit Italien und Griechenland ganz hinten, was diese Fragen angeht. Also halte ich es für sehr unrealistisch, dass wir da jetzt in dieser Legislaturperiode in irgendeiner Weise an zwei Elternstellen kratzen werden. Nee, leider nicht.
Mit dem nächsten Thema beginnt eigentlich der zweite Block unserer Folge, der sich nun vielmehr auf Empowerment fokussieren soll.
Ihr hört verschiedene Perspektiven auf selbstbestimmte Familienführung. Es geht viel um Care-Arbeit, welchen Gestaltungsraum man hat und um eine besondere Expertise, die wir als Queers ins Thema Elternschaft mitbringen.
Für mich ganz persönlich bedeutet queere Elternschaft, dass ich als lesbische Frau, als lesbische Mama mein Familienleben leben kann. Und zwar genauso, wie es mir passt, wie es zu meiner Familie passt. Und für mich bedeutet queere Elternschaft auch ein großes Stück Freiheit, weil mir durchaus bewusst ist, dass die Generationen Lesben, die vielleicht vor mir einen Kinderwunsch hatten, ja, nicht so einfach, wie ich das konnte, den Kinderwunsch auch erfüllen konnten. Natürlich gibt es noch ganz viel, was ich noch tun muss, politisch und auch gesellschaftlich, aber ich bin auch sehr froh, dass ich ja zu einer Generation queerer Menschen gehöre, die einfach Eltern sein können. Und das macht mich sehr glücklich, denn Familienleben ist für mich wirklich das Schönste, was ich mir vorstellen kann.
Nora lebt ein Familienmodell mit mehr als zwei Elternteilen und berichtet darüber, welche Freiheiten und Möglichkeiten das für sie, aber auch für sich als Paar und auch für sich als Familie mit sich bringt.
Also ganz klare Vorteile sind auf jeden Fall, dass unsere Tochter mehr als einen Erwachsenen um sich hat oder mehr als zwei Erwachsene und so ganz viele verschiedene Eindrücke sammeln kann. Und ganz besonders gut ist auch, dass man die Rollen aufteilen kann. Man muss nicht Paar und Eltern gleichzeitig sein, sondern man kann es trennen. Es gibt Zeiten, wo man nur Eltern sein kann und Zeiten, wo man nur Paar sein kann und in beiden dann das voll ausleben kann. Und man muss es nicht unter einen Hut quetschen, sondern kann sich für beides dann genau die richtige Zeit nehmen und davon profitieren eigentlich alle bei uns im Konstrukt.
Auch Ina lebt in einer Polyfamilienkonstellation und berichtet darüber, dass für Ina queere Elternschaft besonders bedeutet, abseits der Normativitäten zu leben, Dinge neu zu verhandeln und bedürfnisorientiert das Familienleben zu gestalten.
Queere Elternschaft bedeutet für mich, wie alles, was mit Queerness zu tun hat, abseits von normativen Vorstellungen zu Dingen zu denken. Und das bedeutet ganz konkret in Bezug auf Elternschaft eben nicht davon auszugehen, dass eine Person die gesamte Care-Arbeit macht, nicht davon auszugehen, dass Dinge selbstverständlich sind, was Mental Load angeht, was Zeit angeht, was Bedürfnisse angeht, wer wie viel Zeit mit dem Kind verbringt, sondern zu schauen, dass möglichst bedürfnisorientiert wir miteinander umgehen. Also für uns ist das so, dass wir eben drei Eltern haben und noch andere enge Bezugspersonen für unser Kind haben, die potenziell auch Sachen übernehmen können oder mal kochen können oder ein paar Stunden mit dem Kleinen verbringen können. Und wie erleichternd es ist, einfach zu merken, okay, wir haben drei Menschen und selbst drei Menschen sind manchmal zu wenig, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie Menschen das zu zweit, geschweige denn alleine machen und wo überhaupt dann noch Zeit dafür sein kann, ja, ich zu sein. Also ich habe dann wirklich viel Respekt davor, wenn Leute das mit weniger als 3 Menschen schaffen, weil ich glaube, dafür wäre ich wirklich überhaupt gar nicht gemacht.
Ines Paul vom Rubicon habt ihr ja schon kurz kennengelernt. Im Folgenden berichtet Ines Paul auch aus eigenen Erfahrungen und teilt Gedanken dazu, dass queere Elternschaft eben auch viel Spielraum zum Nachdenken und Gestalten lässt. Und wenn man das Gesetz nicht sieht und nicht wahrnimmt und einem nicht den Raum eingesteht, den man eigentlich kriegen sollte, dass man sich dann auch selbst auf eigene Art und Weise manchmal Raum nehmen kann.
Ich wurde dann auch Elternteil vor 13 Jahren und dachte so, was bedeutet das eigentlich für mich? Habe ich jetzt bin jetzt auch selber non-binärer, transmaskuliner Mensch? Bin ich jetzt Mutter oder Vater? Und was heißt das für eine Rolle? Und das Ganze mal zu sortieren. Weil das halt auch für alle unterschiedlich ist. Es gibt jetzt ja nicht das eine ausgestanzte Familienmodell, sondern dadurch, dass es bei uns ja nicht aus Versehen und automatisch passiert, in wenigsten Fällen zumindest, müssen wir vorher überlegen, wie wir das hinkriegen. Aber dadurch können wir auch vorher überlegen, wie wir es hinkriegen. Also wir haben vorher die Möglichkeit, wirklich einmal hinzusetzen und zu sagen, was wollen wir eigentlich? Das ist ja eigentlich großartig. Also ich finde das total befreiend, weil es eben nicht die eine Schublade gibt, die wir aufmachen und alles reinstopfen. Entsteht natürlich sehr viel, im wahrsten Sinne des Wortes Spielraum, finde ich. Also Raum zum Nachdenken, zum eigenen gedanklichen Experimentieren und dann aber auch wirklich zum Gestalten. Und es ist ja nicht so, dass das, was wir bisher so klassischerweise als Familienmodell vielleicht noch verinnerlicht haben, 2 Eltern und ein Kind, dass das für alle funktioniert. Also die ganze Familienszene ist ja im Umbruch. Also es gibt ja auch sonst Co-Parenting, Mehrelternschaft, Patchwork-Familien. Also die neue Koalition muss sich überlegen, was ist eigentlich noch Familie? Wie bilden wir das ab? Wie unterstützen wir das? Und wo so viel Bewegung ist, finde ich, sind wir eigentlich, wir beackern das ja seit 20 Jahren so. Da sind wir fast, finde ich, haben wir einen kleinen Vorsprung im Überlegen, was kann Familie sein? Was bedeutet für uns? Was gehört für eine Familie dazu? Wer will ich da drin sein? Mit wie vielen Leuten machen wir das? Also all die Fragen, die zurzeit alle beschäftigen. Ja, weil wir mit die Ersten waren, die in der Situation waren, das neu zu denken. Und da haben wir jetzt schon viel neu gedacht und uns überlegt. Und halt auch vor dem Hintergrund so, gerade weil das Recht unsere Situation nicht abbildet, halt auch nicht immer nur zu sagen, wie passen wir uns der rechtlichen Situation an? So ein bisschen vorauseilen, müssen wir jetzt heiraten oder so, ne? Solche Fragen irgendwie, sondern auch immer so die Frage, welche Bedeutung hat das Recht überhaupt in unserer Situation? Wenn der Staat nicht abbilden kann oder anerkennen kann durch rechtliche und finanzielle Unterstützung, was für Modelle wir leben, was wollen wir dann von der rechtlichen Situation? Und dann einfach nur zu sagen, ja, wir machen jetzt das klassische Familienmodell auf für mehr als 2 Cis-Geschlechter, die heterosexuell sind, da hängt ja viel mehr dran. Und da sind wir, finde ich, mit einer großen Expertise eigentlich dabei. Genau, und halt wieder so, wie Leute sonst ticken. Wenn du dich sonst absicherst, wenn du sagst irgendwie, hier, ich will das alles, das brauche ich, also das tut mir gut, damit arbeite ich, damit kann ich gut arbeiten, das hilft mir, mich zu sortieren, das macht mich stark, dann verschafft dir die rechtliche Situation. Aber es gibt ja auch sonst viele Leute, die gesagt haben, wir wollen die heiraten oder die zu dritt zusammenleben oder die einfach sagen, wir machen das anders. Also je nachdem, wie Leute ticken, ist dann halt auch die Situation eine andere und der Umgang. Also wenn zum Beispiel Schulanmeldung, 2 Unterschriften, vielleicht steht auch Vater und Mutter drunter irgendwie, dann irgendwie, ich bin, also dann gibt es welche, die dann halt sagen, oh, wir sind da falsch für uns, wir sind wieder nicht mitgedacht und für viele ist das ganz schlimm und das ist auch ganz schlimm, das ist Diskriminierung, muss man ganz klar sagen. Und dann gibt es halt andere, so wie jetzt mich, ich mache dann einen dritten Strichchen, schreibe meinen Namen drunter und sage und mache so und mach einen Sekt auf irgendwie. Ich denke so, dann halt so wie ich, also dann halt anders. Ne? Also, aber das Wichtige ist immer, wir sind unterschiedlich und arbeitet mit dem, was euch gut tut, wie ihr tickt und setzt das ein.
Unser nächster Abschnitt bringt so ein bisschen die letzten beiden Themen zusammen, denn zum einen geht es darum, dass man sich vielleicht selbst Strukturen schaffen muss und Supportsysteme, weil man durchs Raster fällt. Es geht aber auch um Gestaltungsspielraum, den man sich dadurch schaffen kann. Und das ist gleichzeitig auch eine Chance, sich eine eigene Gemeinschaft aufzubauen.
Ihr hört gleich sowohl von Elternteilen, die selbst solche Strukturen für sich geschaffen haben und nutzen, als auch von Initiativen, die sich auf die Vernetzung von queeren Familien spezialisiert haben.
Queere Elternschaft bedeutet für mich, gegen die heteronormative Welt zu agieren täglich, ohne das zu wollen. Das heißt, dass täglich bewege ich mich in einer Welt mit meinem Kind, wo die normale Familie in Anführungsstrich heterosexuelle Eltern hat und mehr als ein Kind. Und die Eltern sind meistens zusammen. Und deswegen finde ich das wichtig, einen Raum zu schaffen, wo das angesprochen wird und wo mein Kind auch ein Gefühl von Zugehörigkeit findet und auch die Stärke, die damit verbunden sind, eben eine queere Familie zu haben, dass er das erkennt und das nicht als Defizit sieht.
Die nächsten beiden Beiträge erzählen davon, wie ein solcher Raum und eine solche Struktur aussehen kann und wie sie jeweils gestaltet wurden. Zuerst hört ihr Ines Pau vom Rubicon in Köln und erfährt mehr über deren Beratungsansatz und die Idee dahinter. Danach erzählt Birgit, wie sie sich selbst organisiert hat, als ihre Kinder ganz klein waren, um einen Raum zu finden, in dem Austausch unter queeren Eltern möglich ist und was das auch für ihre Kinder bedeutet hat.
Das Rubicon ist seit Jahrzehnten ein Ort in Köln, der mich persönlich begleitet, der an die Community angebunden ist, aus der Community entstanden ist und einfach, finde ich, immer total niederschwellig und zugänglich ist. Und so ist halt auch unsere Beratungsarbeit entstanden, eigentlich auch aus der Community heraus. Eigentlich auch erstmal direkt mit viel Gruppenarbeit, also dass Leute auch aus der Szene heraus sagen, wir müssen uns vernetzen, wir wollen uns austauschen, wir wollen gemeinsam überlegen, was das für uns bedeutet und was wir damit machen und wie wir da vorankommen für uns selber und auch vielleicht gesellschaftlich. Und so ist halt auch unsere Beratungsarbeit eingebettet. Wir haben immer noch ganz viele Gruppen, die sich treffen, Kinderwunsch oder auch wenn Kinder schon da sind, auch Single Parents oder also Single Parents by Choice, die sich entscheiden, alleine Eltern zu werden, unabhängig von Partnerschaften oder nicht. Oder jetzt wahrscheinlich auch bald eine Gruppe für trans- und non-binäre Eltern. Also wo halt immer die Leute, die Gesprächsbedarf haben, den sich auch gegenseitig erfüllen und nicht da so, da sitzt die Expertin, der Experte und berät aus der Profiposition heraus, sondern es ist so ein gemeinsames Wege schaffen eigentlich. Und so orientiert sich auch unsere Beratungsarbeit, dass wir sagen, okay, wo stehst du, wo willst du hin, was hilft dir dabei, was steht dir im Wege und wie kommst du dahin, wo du hin willst. Das ist eigentlich so unser Anliegen. Das ist im Moment natürlich viel rechtlich und gesellschaftlich eingebettet, aber dahinter stehen ja immer eigene Bedürfnisse. Also was will ich, was macht das mit mir, auch die Situation und einfach mal zu gucken, was kann mich darin stärken und wie komme ich an mein eigenes Ziel und was ist überhaupt mein Ziel. Es gibt ja immer so viele Klischees und Ideale, gerade bei Elternschaft, alle wissen immer sofort, was los ist.
Dieser politische Aspekt, das heißt, wenn ich meine Elternschaft außerhalb der Heteronormativität als politisch begreife, dann muss ich mich auch irgendwann dafür entscheiden, aktiv zu schauen, wie suche ich mir Verbündete, wo finde ich Menschen, die in einer ähnlichen Lebenssituation sind, mit denen ich mich austauschen kann. Ich bin eine lesbische Mutter. Ich habe da schon ein großes, auch lesbisches Selbstverständnis. Und ich glaube wirklich, es ist wichtig, sich Gleichgesinnte zu suchen, die in einer ähnlichen Situation sind, zu gucken, wo gibt es Krabbelgruppen, wo gibt es Freizeitsportgruppen für Regenbogenfamilien und dort hinzugehen und zu schauen, was kann ich da mitnehmen? Sind die Menschen dort nett? Natürlich ist die Voraussetzung, dass es irgendwo auch eine zwischenmenschliche Ebene gibt. Aber ich glaube, das, was man dort findet, ist ganz viel Support, weil die Themen einfach ähnliche sind. Und es ist super wichtig, sich hier auch Unterstützung zu holen und zu gucken, dass man selber, aber auch die Kinder mitbekommen. Man ist nicht die Einzige, man kämpft nicht alleine mit Themen, mit Herausforderungen, sondern diese Themen sind gesellschaftlich bedingt und es ist gut zu hören, wie andere mit bestimmten Situationen und Herausforderungen umgehen. Bei mir war das jetzt zum Beispiel so, dass ich, als mein Sohn ein paar Monate alt war, ich gemerkt habe, ich würde gerne mit gleichaltrigen Kindern und mich mit anderen lesbischen Müttern zusammenbringen, habe eine Anzeige aufgegeben und es haben sich ganz viele gemeldet und daraus ist eine über viele Jahre bestehende queere Krabbelgruppe, Eltern-Kind-Gruppe, die Rebo-Kids hier in Köln entstanden und das war, glaube ich, für uns alle, die wir dabei waren, eine super wichtige Gruppe. Wir haben uns fünf Jahre lang haben wir uns wöchentlich getroffen und ich sag mal, neben diesen üblichen Babythemen, wie ist das mit dem Stillen, wie ist das mit dem Beifüttern und dem Brei und wann wird es trocken und wie läuft es und wie spricht das Kind und so weiter, hatten wir einfach ganz viele Themen, die uns als lesbische Mütter anging und die wir eben nicht mit anderen Müttern in anderen Zusammenhängen besprechen konnten. Da ging es um die Stiefkindadoption, um Erfahrungen mit dem Jugendamt. Da ging es um soziale und biologische Mutterschaft. Da ging es um Erfahrungen als lesbische Mutter, wie trete ich auf im Kindergarten, bei den Nachbarn und so weiter. Und das war super wichtig für uns alle, diesen Austauschraum, diesen Safe Space zu haben, eben weil wir in einer ähnlichen Lebenssituation waren und uns gegenseitig darin auch stärken und stützen konnten. Und für die Kinder war es, glaube ich, auch eine sehr wichtige Erfahrung, weil sie vor allen Dingen mit zunehmendem Alter gesehen haben, okay, es gibt ganz viele andere Familien und da gibt es auch zwei Mütter. Und ich glaube, diese Selbstverständlichkeit, die dann in dieser Gruppe für diese Kinder da war, hat dafür gesorgt, dass sie sich nicht vorkamen wie, ja, wie Außerirdische, die die einzigen sind, die zwei Mütter haben, sondern bei meinen Kindern war das so, dass sie, glaube ich, bis zum Kindergartenalter es für sehr normal gehalten haben, dass Kinder zwei Mütter haben. Und erst im Kindergarten, also so mit 2, 3 Jahren, haben sie angefangen zu begreifen, dass das nicht die Norm ist, sondern dass die Norm eigentlich ist, dass es da einen Vater und eine Mutter gibt. Und ich glaube, dass das für meine Kinder sehr wichtig war, diese Grundlage mitzubekommen, um dann auch mit einem größeren Selbstbewusstsein und Selbstverständnis anderen Kindern im Kindergarten oder in der Schule zu begegnen, die vielleicht sagen, das geht doch gar nicht, jeder hat einen Vater und eine Mutter, wo ist denn dein Vater? Dass sie da selbstverständlicher auftreten können.
Auch Madita und Emilia nutzen ein queeres Netzwerk, das vor allem aus engeren Bezugspersonen besteht, um sich über Unsicherheiten und Fragen auszutauschen.
Also was so Familienthemen angeht, natürlich in erster Linie mit meiner Frau, weil wir machen den ganzen Quatsch hier zusammen und ich glaube, wir können immer ganz gut nachvollziehen, was die andere gerade so bewegt und was gerade vielleicht schwierig ist und was, ja, was uns auch vielleicht ärgert. Und manchmal ist es aber trotzdem natürlich auch gut, nochmal die Meinung von anderen einzuholen. Und da greife ich eigentlich am liebsten auf die Expertise von anderen Regenbogenfamilien zurück, einfach weil wir ja ähnliche Erfahrungen gemacht haben und ich glaube in vielen Bereichen so ja auf einer Welle schwimmen. Und dann finde ich das manchmal sehr schön, mit anderen Regenbogenmamas oder Papas zu quatschen. Und bin deswegen auch ganz gut vernetzt. Also das finde ich auch ganz wichtig, dass ich viele Regenbogenfamilien in meinem Umfeld habe, um mich eben auszutauschen.
Ich bin sehr, sehr glücklich, dass meine zwei engsten Freundinnen sind selber queer, haben auch selber Kinder und leben in unterschiedlichen Konstellationen. Und ich bin extrem dankbar, dass ich sie habe in meinem Leben und dass wir immer miteinander sprechen können. Ich habe auch andere alleinerziehende Mütter in meinem Freundeskreis, in meinem engen Freundeskreis, mit denen ich mich auch sehr gut austauschen kann, auch wenn sie selbst nicht queer sind. Aber ich würde sagen, alleinerziehend zu sein, ist auch schon eine Abweichung von der heteronormativen Norm. Und genau, deswegen ist es für mich ein großes, großes Geschenk, dass ich sie in meinem Leben habe und mich immer mit ihnen austauschen kann.
Über Nordoption habt ihr ja schon ein bisschen was in dieser Folge gehört. Und die Idee dahinter ist es ja, sich zu vernetzen und rechtlich und politisch gegen die Stiefkindadoption vorzugehen. Im Folgenden erzählt Tina mehr zu der Vernetzungsarbeit, die Nordoption macht, die dabei auch über das Netzwerk der klagenden Familien hinausgeht und wie sie sich dabei beraten und daran arbeiten, dass noch dieses Jahr unter der neuen Regierung das Abstammungsgesetz erneuert wird.
Wir bestehen ja nicht nur aus aktivistischen Familien, sondern auch anderen Personen und haben gestern mal ein paar Gäste oder vielleicht auch zukünftig Teil dieser ganzen Gruppe dazu gebeten, die aus juristischen Kreisen kommen, zum Teil aus Ministerienskreisen auch und mit denen wir zusammen überlegen, wie wir diesen Prozess behilflich sein können, weil wir die Befürchtungen haben, dass also diese sogenannte Reform des Abstammungsrechts, die kann ja ganz unterschiedlich ausgestaltet werden. Und unsere Forderung und unser Anliegen ist, dass sie so umfassend wie möglich ausgestaltet wird, sodass dann am Ende nicht nur cis-lesbische Frauenpaare, die verheiratet sind und eine offizielle Samenspende hatten, davon profitieren. Das ist, glaube ich, der allereinfachste Fall, weil sich darüber die meiste Einigkeit ergeben hat in der Politik, sondern alle anderen auch. In jeder Konstellation. Also eigentlich im Grunde genommen die Forderung nach einem geschlechtsunabhängigen Abstammungsrecht oder Kindzuordnungsrecht, würde ich es vielleicht eher nennen, weil Abstammung hat immer sowas Biologistisches. Und da haben wir gestern überlegt, wie kann man das machen? Welche Personen von uns können welche Leistungen erbringen? Die GFF war dabei, All Out war dabei, das Regenbogenfamilienzentrum Berlin-Schöneberg war dabei, Referentinnen aus Bundesministerien waren dabei. Wir haben also ziemlich viel, was da an Know-how dabei ist und überlegen uns jetzt eben, wie wir auf Policy-Ebene, aber auch mit der Öffentlichkeitsarbeit jetzt an dem Punkt sagen können, wir haben jetzt kurz gewartet, dass ihr euch da neu gründet und jetzt möchten wir aber ganz gerne, dass das auch wirklich vernünftig angegangen wird. So, das war jetzt, und wir haben uns ja gestern Teams unterteilt und ich freue mich riesig drauf, nächste Woche, ich bin Teil des Policy-Teams, da mitzuhelfen und dann mich mit den anderen zur Öffentlichkeitsarbeit nochmal auszutauschen. Und jetzt kommt auf jeden Fall nochmal Stimmung auf. Wir haben auch absichtlich so ein bisschen jetzt die Füße mal stillgehalten, weil wir dachten, naja, wenn es jetzt gerade erst Wahlen waren und so, also haben wir auch alle Verständnis, da muss man sich in seinen Job da auch erstmal einfinden, sind ja völlig neue Strukturen, mit denen man umgehen muss und so. Aber wir haben auch nicht ewig Zeit, ne? Also meine Frau ist wieder schwanger Und wir bekommen Ende August, Anfang September das zweite Kind. Und ich möchte eigentlich nicht nochmal nicht Elternteil meines Kindes sein. Ich erwappne mich allem, was da kommen wird. Aber eigentlich ist unsere Forderung natürlich, dass es sich jetzt wirklich in dem Jahr und vernünftig und umfassend ändert.
Vanessa vom queeren Hebammenkollektiv Cocoon erzählt von schönen und berührenden Momenten in ihrer Arbeit und von Erfolgserlebnissen. Auch dabei wird deutlich, dass ein Netzwerk schaffen, füreinander da sein und sich gegenseitig zu unterstützen, auch in der Arbeit des Cocoon im Zentrum steht.
Erstmal total berührt, also ich persönlich auch, und ich glaube, da kann ich auch für meine KollegInnen sprechen, dass so das Cocoon ja jetzt einfach gegründet auch ist und das Cocoon so existiert und wir da eben so einen schönen Raum geschaffen haben, in dem wir selbst auch zueinander total achtsam miteinander umgehen und unterstützen sind, ja, weil eben auch der Hebammenberuf sehr herausfordernd ist und sehr schnell einen Menschen auch ausbrennen kann, so. Ja, und die vielen Rückmeldungen, die wir bekommen, zeigen einfach auch, also viele Menschen sagen, okay, ich fühle mich total gesehen, ich fühle mich total getragen. Und danke für die achtsame Begleitung. Und das ist immer total schön und berührend, das so, ja, gespiegelt zu bekommen. Erfolgserlebnisse sind natürlich auch, wenn wir Menschen in so einem unserer Do-it-yourself-Inseminationskurse sehen und die Menschen sich dann später mit einem positiven Schwangerschaftstest zur Hausgeburt dann bei uns anmelden. Das ist total schön. Da freuen wir uns jedes Mal sehr. Und auch die ganze Vernetzung, die stattfindet. Also bei den Kursen beispielsweise, wenn sich Eltern dann finden, untereinander vernetzen und das Empowerment, was daraus entsteht. Also so unter den Menschen, die wir begleiten, aber auch im Team. So, und das ganze Empowerment und auch die ganze Aufmerksamkeit, auch mediale Aufmerksamkeit, die wir so bekommen aus der Community und so. Das ist schon auch super bestärkend. Und wir bekommen auch ganz oft E-Mails von anderen Hebammen aus ganz Deutschland, die sich für unsere Arbeit interessieren und sich inspiriert fühlen. Und es hat sich auch ein anderes Kollektiv noch gegründet in Hamburg. Freuen wir uns total drüber, die eben auch ja so ähnlich arbeiten wie wir und auch diesen Raum geben wollen für queere und Transpersonen. Und zum Beispiel Leo verlässt das Cocoon und geht jetzt nach Köln und sucht dort auch nach Menschen, dann ein queer-feministisches Hebammenkollektiv zu gründen.
Wir haben die Leute, die uns Sprachnachrichten geschickt haben, gefragt, was sie anderen queeren Elternteilen oder Leuten, die queere Eltern werden wollen oder die es nicht werden wollen, gerne mitgeben würden.
Und wir haben auch die Projekte gefragt, die wir interviewt haben, was ihre Erfolgserlebnisse sind. Und all das bringt auf jeden Fall Hoffnung für die Zukunft.
Also ganz konkret im Moment finde ich die im Koalitionsvertrag anvisierten Änderungen im Familien- und im Abstammungsrecht, die machen große Hoffnung auf weitreichende Änderungen für queere Familien. Also einmal natürlich, dass diese unsägliche Stiefkindadoption demnächst nicht mehr nötig ist, wenn ein Kind in die Ehe zweier Frauen geboren wird und dann beide automatisch rechtliche Mütter sind. Das wäre wirklich ein großer Schritt für sehr, sehr viele Familien. Dann soll ja auch das kleine Sorgerecht für soziale Eltern ausgeweitet werden. Und das bedeutet, dass eben im Einvernehmen mit den rechtlichen Eltern bis zu zwei weitere Eltern das kleine Sorgerecht erhalten können. Und das ist für Mehrelternfamilien natürlich ein super Aussicht und eine großartige Sache. Und auch die Verantwortungsgemeinschaften, die im Koalitionsvertrag genannt sind, sind auf jeden Fall ein positives Signal an alle Menschen, die die Verantwortung übernehmen wollen, außerhalb von Eltern-Kind-Beziehungen. Also da sehe ich gute Chancen, den Blick auf die Ehe zu erweitern, hin zu dem Thema Fürsorge für mir wichtige und nahe Menschen. Und die künstliche Befruchtung, auch da will die Bundesregierung was verändern. Und da soll halt auch unabhängig von medizinischer Indikation und Familienstand und sexueller Identität letztendlich auch künstliche Befruchtung demnächst möglich sein. Grundsätzlich finde ich es, also einfach, wenn ich jetzt so die letzten Jahre beobachte, ist es einfach schön zu sehen, dass wir immer mehr werden, dass wir immer diverser werden, dass sie die Menschen, die sich mit ihrem Kinderwunsch beschäftigen, auch jünger werden und auch sozial und kulturell bunter. Also das ist einfach, da ist sehr viel in Bewegung gekommen. Und ich hoffe, durch die anstehenden Änderungen und die rechtlichen Hürden, die geringer werden, dass sich da demnächst dann auch noch weiter Sachen verändern ins Positive.
In Adoption kämpft schon seit mehreren Jahren gegen die Diskriminierung von Regenbogenfamilien. In diesem Prozess konnten sie auch schon einige Erfolgserlebnisse verzeichnen, die Tina uns erklärt hat und die wir euch auch nicht vorenthalten wollten, da sie Hoffnung auf eine Verbesserung der rechtlichen Lage von queeren Familien in nächster Zeit gibt.
Also ich habe das Gefühl, momentan ist die größte Herausforderung für uns das Durchhalten, dass wir an verschiedenen Strängen ziehen und aktiv sind. Das ist zum Beispiel diese gerichtliche Ebene. Und im Augenblick sich keins davon schnell lösen lässt. Ne? Also das ist eben ein Prozess, der nicht ein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und das muss man auch aushalten können. Und nicht aus dem Blick zu verlieren, wie erfolgreich wir letztes Jahr auch gewesen sind, worauf man sich nicht einstellen kann, wenn man nicht so klar hat, wie funktioniert unser Rechtssystem oder wie funktioniert es manchmal auch nicht so richtig. Das ist, glaube ich, eine sehr große Herausforderung. Das ist so, dass wir, also das versteht man als Nicht-Juristin vielleicht nicht unbedingt. Wir haben ja viermal den Fall gehabt, dass wir sind ja damit angetreten, dass wir damit gerechnet haben, Verfassungsbeschwerde am Ende einzulegen. Ne? Darauf zielte das auch so ein bisschen ab. Also natürlich auch auf Zwischenerfolge, wenn man in dem Instanzenzug selbst schon, also bei den sozusagen normalen vorgesehenen Gerichten, dass man da so kleine Zwischenerfolge vielleicht für die einzelnen Familien erzielt, das hätte immer sein können, dass auch mal ein Richter oder Richterin gesagt hätte, ja, stimmt, was ihr da argumentiert. Du bist also auch Elternteil. Also wir haben ja nicht den Staat von vornherein verklagt, wie das manchmal so ein bisschen missverstanden wird oder so, sondern wir haben ja wirklich Anträge gestellt, dass die Eltern-Kind-Beziehung festgestellt wird zwischen diesem zweiten Elternteil, der das Kind nicht geboren hat, und dem Kind. So, und dann ist es so, dass es uns ganz klar war und wir das auch immer so kommuniziert haben, dass die herrschende Meinung, also fast alle Gerichte, wahrscheinlich nicht unsere Argumentationslinie folgen werden, dass man das analog anwenden kann, was im Augenblick nur für Männer gilt, nämlich, dass wer verheiratet ist, zum Beispiel mit einer Frau, so steht da ja, oder ja, mit der Mutter verheiratet ist, glaube ich, steht da, zum Zeitpunkt der Geburt, der ist Vater. So, das ist der Wortlaut für die Möglichkeit, Vater zu werden. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, wenn man ein Mann ist, dass man die Vaterschaft unkompliziert anerkennt. Und wir haben eben argumentiert, dass diese beiden Regelungen auch eben nicht nur für Männer, sprich Väter, gelten, sondern für alle Eltern gelten sollten, weil es ja eben nicht mehr darum geht, ersichtlich, nicht mehr darum geht, wer ist hier eigentlich der Erzeuger dieses Kindes, was ich auch grundlegend falsch fände, sondern es geht ja darum, sind wir verheiratet? Hat das Kind also zwei Elternteile und ist entsprechend doppelt abgesichert? Oder gibt es einen zweiten Menschen, der das anerkennt? Und zwar ohne, dass er da einen Vaterschaftstest beibringt oder so, sondern er kann einfach sagen, hallo, ich erkenne die Vaterschaft an und fertig ist. Es geht ja also ersichtlich darum, Kinder abzusichern. Und das ist natürlich auch genauso der Fall, wenn man irgendeine andere Person hat, die keinen männlichen Geschlechtseintrag hat. Deswegen haben wir also gesagt, das sagt man dann im Juristischen so, das ist also eine analoge, eine entsprechende Anwendung dieses Paragraphen. Und deswegen wäre es also auch schon für diese Gerichte direkt möglich gewesen, über diesen Weg die Elternschaft schon anzuerkennen. Das ist unser Ausgangspunkt gewesen, weil wir aber damit gerechnet haben, weil es da auch entgegenstehende Rechtsprechung zu gibt von höchsten Gerichten, ist es so, dass wir uns einfach darauf eingestellt haben, dass wir das verlieren werden, dass wir dann auch nochmal Rechtsmittel einlegen werden. Und wenn man dann also am sogenannten Ende des Instanzenzugs angekommen ist, dann gibt es eben noch die Möglichkeit, Verfassungsbeschwerde einzulegen. Also haben wir uns da auf einen längeren Weg eingestellt. Und jetzt war es so, und da komme ich dann also zu den Erfolgen, dass gleich 4 Gerichte gesagt haben, okay, ich kann dieser Argumentation nicht folgen, die ihr da aufzeigt, aber die zweite Alternative wäre zu sagen, die momentane Regelung, auf die es hier ankommt in dieser Entscheidung, ist unserer Ansicht nach verfassungswidrig und dann kann das Gericht selbst dem Verfassungsgericht das vorlegen, das heißt dann konkrete Normkontrolle. Das ist also im Prinzip fast das Gleiche wie eine Verfassungsbeschwerde, nur dass es eben von einem Gericht erhoben wird und das Gericht selbst der Überzeugung sein muss. Also es ist keine Frage, liebes Verfassungsgericht, meinst du vielleicht, ist es verfassungswidrig, sondern das Gericht selbst muss der Auffassung sein, dass es verfassungswidrig ist und legt deswegen dem Verfassungsgericht das vor, weil nur das Verfassungsgericht das sogenannte Verwerfungsmonopol hat. Also nur das Verfassungsgericht könnte sagen, diese Gesetze sind verfassungswidrig. So, und deswegen muss es zum Verfassungsgericht gehen. Und das ist gleich viermal passiert. Und man muss verstehen, soweit ich informiert bin, ist das im Familienrecht vorher überhaupt nur zweimal passiert. Und wir haben es viermal geschafft. Also es ist ein Mega-Erfolg.
Auch Ines Pau vom Rubicon in Köln erzählt uns von Erfolgserlebnissen in der Beratungsarbeit im Rubicon. Und uns hat dieser Abschnitt ein richtiges Lächeln auf die Lippen gezaubert.
Also was mich immer berührt, ist, wenn Leute einfach wieder zu sich finden. Wenn dieser Aspekt so, also dieses Elternwerden ist oft so außen bestimmt. Ne? Da gibt es das Medizinische, das Rechtliche, das Soziale. Und dann kommt so ein ganz großer Außenblick rein, wo du dich selber als ungenügend wahrnimmst. Weil du da nicht reinpasst, weil du nicht mitgedacht wirst, weil du nicht abgebildet wirst, weil die Anerkennung nicht da ist über diese institutionellen Zugänge. Da kommen Leute dann oft rein und sagen so, wir passen da nicht rein, wir sind schlechter. Und das genau zu hinterfragen und neu zu sortieren und zu sagen, und auch mal einzubetten in die gesellschaftlichen Entwicklungen, in die sozialen Entwicklungen, in die Missstände, die es da gibt. Und das ein bisschen zu hinterfragen, sich dazu neu zu positionieren, das vielleicht auch anzuerkennen erstmal, dass das so ist und dann einen Umgang damit zu finden. Und wenn dann Leute wieder zu sich finden und vielleicht sogar sagen, hey, stimmt, ich bringe Erfahrungen mit, die andere, die Eltern werden gar nicht haben. Vielleicht passiert es bei uns nicht über Nacht, aber dadurch habe ich auch die Möglichkeit, was zu gestalten. Eltern werden ist das eine. Aber dann Eltern sein ist das andere und im Elternwerden schon einzuüben, wie wir gut Eltern sein können, ob wir zusammen gut Eltern sein können. Das sind so Momente, wo du merkst, so Leute sind wieder bei sich und fühlen sich mit ihren Erfahrungen gut gewappnet. Das berührt mich immer total. Weil Eltern sein ist ja, basiert ja auf dem Elternwerden. Und wenn Leute jetzt schon einüben, miteinander sich auszutauschen, sich einzubringen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, ihre Grenzen zu setzen, dann werden die auch gut Eltern sein können. Wenn die das vorher nicht können, lernen sie es als Eltern nicht mehr und dann ist es vielleicht schon zu spät. Also auch darin, finde ich, liegt eine große Chance, weil jetzt müssen sie miteinander reden, bevor sie Eltern sind. Das werden sie dann auch machen müssen und ob das gelingt oder nicht mit der Familie, hängt ja jetzt auch davon ab, was so institutionell anerkannt ist, aber vor allem, ob die das zusammen auf die Reihe kriegen, die jetzt allein oder zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder mehr sind. Davon hängt es nicht ab, sondern wie kriegen die zusammen sich organisiert, wie treffen die zusammen Entscheidungen, kommen alle da drin vor. Den Prozess, wenn die den einüben und gut einüben im Elternwerden, dann haben sie nochmal ein gutes Handwerkszeug, im Eltern zu sein. Wenn sie das vorher nie gelernt haben, müssen sie das halt dann lernen. Aber wir können es vorher lernen.
Im Folgenden kommen nochmal Nora, Madita und Emilia zu Wort, die anderen queeren Elternpaaren Folgendes mitgeben möchten.
Elternschaft ist ja unabhängig davon, mit wem man zusammen ist, welches Geschlecht die Eltern haben. Man macht einfach nur sein Bestes. Das ist auch genau das, was ich Anna mitgeben würde. Also sowohl nicht queeren als auch queeren Eltern, das einfach unabhängig voneinander zu sehen und irgendwie nur Eltern zu sein.
Queere Elternschaft ist ganz, ganz toll. Ja, das gebe ich auf jeden Fall mit. Ich möchte aber auch gerne diejenigen, die vielleicht ähnliche Sorgen haben, wie ich das damals hatte, also die so mit sich ringen und drüber nachdenken, packe ich das überhaupt? Kann ich als queere Person ein Kind gut begleiten und ist das okay, Elternteil zu werden? Möchte ich einfach ermutigen, ja, klar, ihr seid okay, so wie ihr seid. Wenn ihr euch zutraut, ein Kind in diese Welt zu setzen und es mit Liebe und Gummibärchen und Lutschern versorgen könnt und wollt, dann tut es bitte, denn Familie zu haben ist zumindest für mich das Großartigste, was ich erleben durfte. Und ich hätte mich echt sehr geärgert, wenn ich damals den Mut, aus welchem Grund auch immer, nicht aufgebracht hätte und eine Familie gegründet hätte, denn für mich ist es wirklich das aller, aller, aller Schönste.
Ich würde anderen gerne mitgeben, dass auch wenn die Gesellschaft uns in vielen unterschiedlichen Wegen vermittelt, dass wir defizitär sind, dass wir nicht gut genug sind, dass unsere Kinder irgendwie sich nicht gut entwickeln werden. Ich will nur sagen, ihr macht eine tolle Arbeit, ihr seid, also you're doing a good job, nicht tolle Arbeit, aber genau, dass eure Kinder glücklich sind, dass sie euch haben und genau, die Welt entwickelt sich. Wir machen viele Fortschritte in der Dekonstruktion von unterdrückenden Normen. Und ich glaube, die heterosexuelle Kernfamilie gehört auch zu einem von diesen Konstrukten. Also das heißt nicht, dass man glücklich sein kann in einer hetero Kernfamilie. Natürlich kann man, aber die Tatsache, dass es als überlegene Norm auch konstruiert wird, ist selbst auch antifeministisch. Und das würde ich gerne mitgeben eigentlich. Es gibt keine keine Norm. Ab dem Moment, wo wir Menschen sind und leben, haben wir eine Erfahrung, die wertvoll ist. Genau. Und das gehört auch, also dazu gehört auch unsere Familienkonstellation, unsere ja, Form von Elternschaft und ja, und das Leben von unseren Kindern.
Ihr habt mit Sicherheit gehört, wie unterschiedlich politisch man queere Elternschaft verstehen kann. Und das ist auch völlig okay so. Das gegenseitige Empowerment und Zusammenhalten sollte auch für uns in dieser Folge im Mittelpunkt stehen. Und wir hoffen, dass es für euch auch so rübergekommen. Abschließend erzählt Vanessa vom Cocoon Hebammenkollektiv, was sie und ihre KollegInnen sich für deren Arbeit, aber auch für das Schaffen von Wissen und Forschung rund um queere Schwangerschaften wünschen würden. Und erzählt von einem tollen Forschungsprojekt, das vor kurzem veröffentlicht wurde und das Hoffnung bringt.
Sich ergeben dann hoffentlich auch einfach mehr Forschung, Arbeitsgruppen, mehr Aufklärung zu ja, reproduktiven Themen von queeren und Transpersonen, wie zum Beispiel zum Co-Stillen oder überhaupt auch so zum Erleben von Schwangerschaft und Geburt, dass da einfach mehr geforscht wird. Und also es passiert auch schon was, zum Beispiel wird jetzt im Februar ein Policy Paper zum Thema Queer und Schwanger, was braucht es für eine gute Gesundheitsversorgung, veröffentlicht von, das ist von einem Netzwerk Queere Schwangerschaften und von Ska Salden. Die haben eine Befragung, ich glaube fast so 1500 Personen befragt, also queere Transpersonen und auch Cis-Hetero-Personen, um da so ein bisschen klarer zu fassen, okay, wo fehlt es und wo muss gehandelt werden. Und das ist in diesem Paper, da durften wir auch vom Kollektiv mal mit reinlesen und noch Gedanken dazu geben. Ja, das wird jetzt bald veröffentlicht und ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein so. Und für unsere Hebammenarbeit, ich meine, das Dauerthema ist halt schlechte Bezahlung. Einfach, genau, das bleibt und auch das außerklinische Geburtshilfe, vor allem auch Hausgeburtshilfe, oft auch irgendwie doch noch verurteilt wird, auch nicht gesehen wird. Und ja, das ist immer super wichtig zu sagen, dass eben außerklinische Geburtshilfe eine total sichere und qualitativ hochwertige Option zur Klinik ist. Und dass auf jeden Fall auch mehr Menschen zustehen sollte, die Möglichkeit zu haben, weil da gibt es auch immer noch einen Kostenfaktor, der von den Krankenkassen nicht übernommen wird. Und das wäre auf jeden Fall auch ein Thema, finde ich, was geändert werden muss, dass eben allen Menschen auch eine Hausgeburt möglich sein kann.
Es war ein bisschen eine längere Folge als sonst. Wir freuen uns sehr, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Es war ein Riesenprojekt für uns, diese Folge. Ich glaube, wir sind ein bisschen fertig und extrem stolz und hoffen, es hat euch gefallen. Ja, auch happy.
Ja, es war super schön, sich nochmal so ausführlich mit dem Thema zu beschäftigen und ganz viele Stimmen einzusammeln und die auch so zu sortieren und uns auch damit ein bisschen zu sortieren. Und genau, deswegen auch jetzt jedenfalls erstmal ein ganz, ganz dickes Danke an alle, die mitgemacht haben.
Ja, auf jeden Fall. Respekt an alle, die hier erzählt haben. Vielen Dank an all die Projekte und Initiativen, die so tolle Arbeit machen, von der wir hören durften.
Wir wollen euch abschließend auch nochmal besonders auf das Policy Paper aufmerksam machen, das Vanessa vorhin kurz erwähnt hat und das noch viel mehr zu dem Thema enthält. Das Policy Paper heißt Queer und Schwanger, Diskriminierungserfahrungen und Verbesserungsbedarfe in der geburtshilflichen Versorgung und wurde verfasst von Ska Salden und dem Netzwerk Queere Schwangerschaften. Und wir haben euch einen Link in die Shownotes reingepackt, wo ihr das kostenlos runterladen könnt und vielleicht hört ihr ja über unsere Kanäle bald nochmal ein bisschen mehr darüber.
Falls ihr uns und den Podcast gerne unterstützen wollt, es gibt einen PayPal-Link in den Shownotes und auf unserem Instagram. Unser Instagram ist thelesbiangays.pod. Und wenn ihr uns schreiben wollt, egal was, Fragen, Anregungen, Kommentare, dann tut es gerne auf Instagram oder per Mail an thelesbiangays.podcast@gmail.com. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Macht's gut und bis bald.
Bis bald.